Ich will heute ein paar Ausführungen machen zu der Veranstaltung namens Wahl im Allgemeinen und zu den besonderen Verlaufsformen der Bundestagswahl, wie sie zurzeit stattfindet. Ich habe den Vortrag unter das Motto gestellt, Wählen ist verkehrt. Und das ist in der Tat der Nachweis, den ich heute Abend führen möchte. Die normale Menschheit, die große Masse der Leute, tun sich selbst keinen Gefallen daran, wenn sie sich an dieser Veranstaltung geistig und praktisch beteiligen. Wenn sie sich die Frage vorlegen lassen, wer demnächst Deutschland regieren soll, und sich den Kopf darüber zerbrechen und sich am Ende noch gar für einen Kandidaten zu entscheiden, von dem sie meinen, dass er einem da in diese Rolle am besten passt. Also verkehrt bezieht sich auf die Leute, die zum Wählen aufgefordert sind. Für die Herrschenden, für diejenigen, die die Veranstaltung ansetzen, ist dies natürlich überhaupt nicht verkehrt. Die werden schon wissen, was sie davon haben, wenn sie die Wahl in regelmäßigen Abständen durchziehen. Und darum soll es dann heute Abend auch unter anderem nicht zuletzt gehen. Warum liegt den politischen Machern, denen, die im Land zu entscheiden haben oder an die Entscheidungsposten wollen, so viel daran, dass das Volk zur Wahl gehen? Warum agitieren sie dann die normale Menschen zum Wählen und loben die Wähler, wenn sie dann hingegangen sind? Als Bürger soll man die Sache natürlich anders sehen, nicht die Wahl ist eine Sache, die denen nützt, die gewählt werden, sondern die Wahl ist eine Veranstaltung, wo das Volk Gelegenheit bekommt, sich an der Politik zu beteiligen. Wahlen gelten als das Herzstück der Demokratie und man soll sich freuen, dass man in einem Land lebt, wo man das darf. Das soll nämlich der demokratischen Herrschaft ihr besonderes Gütesiegel verleihen. Wahlen unterscheidet sie zum Guten von Ländern, in denen die Herrschaft die Menschen nicht ordentlich oder sogar gar nicht wählen lässt. Da, so hört man, herrschen menschenfeindliche Verhältnisse im Unterschied zu bei uns. Das stimmt schon, dass die Wahl das Herzstück der Demokratie ist. Inwiefern, werde ich heute Abend erläutern. Ob das allerdings ein Kompliment an diese Herrschaftsform ist, das sollen die Zuhörer entscheiden, wenn ich fertig bin. Meines Erachtens ist es kein Kompliment an Sie, sondern zeigt einiges darüber, worum es in dieser Herrschaftsform geht und was die Herrscher eigentlich vom Volk wollen, wenn sie sie an dieser Veranstaltung beteiligen. Ich möchte vorweg noch ein Missverständnis andeuten. Ich komme im Laufe des Vortrags darauf zurück, wie dieser Spruch wählen ist verkehrt, vielleicht missverstanden werden könnte, gerade unter den Umständen, in denen zurzeit gewählt wird. Es gibt ja sehr viel öffentliches Genörgel und Kritik an der Wahl und es gibt ja auch, darf man der Süddeutschen Zeitung entnehmen, aber nicht nur der, eine große Masse von Bürgern, die selbst für sich den Beschluss gefasst haben, sie gehen da gar nicht erst hin. Wenn man also sagt, wählen ist verkehrt, ist es schon ein bisschen wichtig, sich klarzumachen, warum wählen verkehrt ist. Und die Botschaft, die ich heute nicht loswerden möchte, von der ich aber behaupte, dass Sie bei den ganzen Argumenten nichts gehört haben dafür, warum die Leute nicht wählen gehen wollen oder die Wahl kritisieren, ist zu unterscheiden von dem Standpunkt, ich gehe nicht wählen, ich finde die Wahl nicht gut, weil sie mir das nicht bietet, was ich von ihr erwarte. Wir sollen also nicht Erwartungen an die Wahl formuliert werden und diese Veranstaltung an diesen Erwartungen blamiert werden, sondern erläutert werden, warum sie selber in ihrer ganzen Art und Weise der Durchführung und auch in ihren praktischen Verlaufsformen eine einzige Veranstaltung ist, die dem Bürger nichts Gutes bringt. Mein Vortrag hat drei Teile. Im ersten Teil will ich mich mit der Frage befassen, was steht bei der Wahl überhaupt zur Wahl und was nicht. In der zweiten Abteilung will ich mal das Wahlverfahren selber ein bisschen beleuchten, die Frage erläutern, was passiert da eigentlich, was macht man da eigentlich, wenn man auf einem solchen Stimmzettel ein Kreuz macht. Und im dritten Teil soll es dann um den aktuellen Wahlkampf gehen um die Argumente, mit denen diejenigen, die gewählt werden wollen, die Wähler betören möchten, und auch um die Art und Weise, wie sich die Wähler auf diese Argumente beziehen, sich auf sie einstellen, sie kritisch oder auch weniger kritisch begutachten. Auch dazu vielleicht ein Spruch vorweg. Alles, was dort in diesem Wahlkampf passiert, das ist nicht zuletzt auch mein Beweiszweck im dritten Teil, passt haargenau zu dieser Veranstaltung. Da finden keine Abweichungen statt, keine schlechte Durchführung einer guten Sache, sondern die ganzen hässlichen Sachen wie Personenkult, Schlammschlachten und so weiter und so fort sind genau die Verlaufsformen, die in der diese Veranstaltung stattfindet und notwendigerweise stattfinden muss. Gut, was steht zur Wahl und was nicht? Erstens, das ist ja gar kein großes Geheimnis, aber es lohnt sich vielleicht schon, das nochmal aufzublättern. Erstens ist die Wahl von vorn bis hinten eine Veranstaltung der Herrschaft. Gefeiert wird sie dafür, dass in ihr der Bürger Gelegenheit bekommt, an der Gestaltung der politischen Gewalt im Lande mitzuwirken. Und in gewisser Weise stimmt das durchaus auch, wie werde ich im Folgenden erläutern. Aber die Frage, wie der Bürger da beteiligt ist, ist ja vielleicht nicht ganz unerheblich. Und auch die Frage, worüber er da eigentlich befindet und worüber nicht. Eine Veranstaltung der Herrschaft, das heißt, der Wähler, der ja eigentlich die Hauptperson oder angeblich die Hauptperson in dieser Veranstaltung sein soll, ist bei dieser ganzen Veranstaltung ein eigentümlich passives Subjekt. Bei der Wahl ist klar sortiert, erstens, wer sie veranstaltet und wer sich dazu bitten lässt, und zweitens, was überhaupt zur Wahl steht. Alles an der Wahl ist von oben durch die politische Herrschaft, durch die Verfassung und durch das Wahlsystem längst geregelt, bevor der Bürger überhaupt Gelegenheit bekommt, sein kostbares Mitbestimmungsrecht überhaupt auszuüben. Der hat da nichts zu melden, und nicht nur das, auf seinen Willen, auf Grundlage seiner Willensäußerung findet das Ganze ja auch gar nicht statt. Es ist ja nicht so, dass das Volk in regelmäßigen Abständen sich versammeln würde und sagen, was die da oben machen, finden wir zum Kotzen, wir wollen jetzt endlich mal ein paar neue. Sondern das Leben geht seinen Gang, und in bestimmten Abständen wird die Veranstaltung halt angesetzt und dann wird sie durchgezogen. Damit das Volk überhaupt wählen kann, braucht es jemanden, der ihm das Angebot zum Wählen unterbreitet. Und es braucht jemanden, der ihm Alternativen vorgibt, indem er seine Wahlfreiheit verwirklichen kann. Es selbst kommt in der Organisation dieser Veranstaltung von vorn bis hinten überhaupt nicht vor. Diese Freiheit zum Wählen setzt also eine grundlegende Sortierung der Menschheit in dieser Gesellschaft voraus. Ein sehr kleiner Teil der Bürger, die zur Führung berufenen Leute, ruft den anderen Teil, der bezeichnenderweise Volk genannt wird, an die Urnen. Und diese Führung, diese politische Klasse, wie sie hierzulande ja inzwischen auch gerne genannt wird, legt mit den Programmen und Personen, die überhaupt zur Wahl stehen, alles Entscheidende nach der Seite hin vorweg fest. Die Parteien und Personen können gewählt werden, andere nicht. Wo da die Grenzen sind, welche Parteien überhaupt zur Wahl antreten dürfen, legt erstens die Verfassung fest, zweitens die Gerichte oder das Bundesverfassungsgericht und die Wahlkommissionen. Und da kommt der Bürger von vorn bis hinten gar nicht vor. Und deswegen ist es auch überhaupt kein Wunder, dass ein Ergebnis jeder Wahl von vornherein feststeht, egal wie die Wahl ausfällt. Sie bestätigt die politische Instanz, die sie angesetzt hat. Der Wähler, der sich an ihr beteiligt, billigt nämlich diese Sortierung von oben und unten. Er billigt, dass es für ihn gar nichts anderes zu entscheiden gibt, als was ihm da vorgelegt wird. Und er billigt, dass er diese dienende Rolle in der Frage spielen darf, wer darf in Zukunft die Herrschaftsposition ausüben. Weil das hängt ja von der Wahl tatsächlich ab. Das kommt ja aus ihr tatsächlich raus. Welche Mehrheitsverhältnisse ergeben sich nach dem jeweiligen Wahlsystem und wie sehen dann die Figuren aus, die hinterher die Regierung auswählen? Was er da auswählt, sind politische Führer. Das ist eine eigentümliche Sorte Menschheit. Eine Sorte, die von sich der Überzeugung ist, dass sie dazu berufen sind, Herrschaft auszuüben, andere Leute herumzukommandieren, Gesetze, Vorschriften festzulegen, an die sich andere zu halten haben, berufen dazu, Machtverhältnisse so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Also schon eine eigentümliche Sorte von Menschheit, die ihren Beruf darin entdecken, ein Land mit seinem ganzen lebenden und toten Inventar in die Richtung zu bringen, wie sie es für richtig halten. Die treten an zur Wahl und das ist der Weg, das ist in der Demokratie vorgesehene Weg, im Unterschied zu anderen Herrschaftssystemen, da geschieht das meistens auf etwas andere Weise, durch einen Putsch oder auch mal durch eine Revolution, worauf auch immer, durch Machtkämpfe in der führenden Klasse, all das findet in der Demokratie eher auf bescheidenem Niveau statt. Der entscheidende Weg, um in diese Positionen zu kommen, ist eben die Wahl. Und durch die Wahl kommen die Führungsfiguren in ein Amt, das ihnen Macht verleiht, zu bestimmen, wie die Gesetze in diesem Land aussehen, wer was darf, wem was verboten wird, welche Freiheiten welchen Teilen und Klassen der Bevölkerung eröffnet werden, welche wo beschränkt werden und so fort. Es ist also ein völlig falsches Verständnis dieser Tätigkeit, die die Leute in solchen Ämtern ausüben, das als so etwas aufzufassen wie eine arbeitsteilige Aufgabe, in der Angelegenheiten von allgemeinem Interesse irgendwie geregelt werden. Als würde es sich um so etwas handeln wie eine Post oder eine Bahn. Es sind die Angelegenheiten, die da geregelt werden, sind lauter Gewaltverhältnisse, sind lauter Konflikte in der Gesellschaft, Gegensätze zwischen der politischen Gewalt und den Leuten, die in dem Land leben. Und diese Art von Amtsausübung erfordert dann auch den entsprechenden Charakter und die entsprechenden persönlichen Eigenschaften, mit denen die Leute sich dann auch gerne ausgestattet sehen, die das machen wollen. Packen wir es an für unser Land, steht auf dem Plakat von Steinmeier. Wir haben die Kraft, steht auf dem Plakat von Merkel. Und damit präsentieren sie sich eben als genau das, als Leute mit Durchsetzungsvermögen, die es gelernt haben und Erfolg dabei gehabt haben, ihren Willen gegen andere durchzusetzen, andere dazu zu bringen, das zu machen, was sie wollen. Und damit loben sie sich als welche, die berufen und ausersehen sind, Macht über andere auszuüben. Aber nicht nur das. Die Führungsfiguren werden in Ämter gewählt. Diese Ämter, klingt jetzt banal, aber hat eine gewisse Wucht, diese Ämter gibt es. Der Wähler sucht Führungsfiguren oder macht ein Kreuz bei Führungsfiguren für Ämter und indem er das tut, bekennt er sich zugleich zu der gesamten öffentlichen Ordnung, die von diesen Ämtern aus gemanagt wird. Mit der Wahl wird stillschweigend nichts Geringeres als die gesamte politische Herrschaft abgehakt. Erstens die ganze Art und Weise, wie der Staat überhaupt organisiert ist. Wer über wen was zu sagen hat, welche Instanzen über was entscheidungsbefugt sind, angefangen vom Parlament über die Gerichte bis hin zu den einfachen Ämtern. Lauter Ein- und Unterordnungs- und Überordnungsverhältnisse, mit denen der normale Bürger zu tun bekommt und in deren Anordnung er sich zu fügen hat. Und damit aber auch, ganz unter der Hand, die Aufgaben, denen dieser Apparat sich widmet. Es ist ja auch kein Wunder, dass die verschiedenen Ministerien schon so heißen. Recht und Ordnung macht das Justizministerium, die Förderung des Kapitals macht das Wirtschaftsministerium, dann gibt es noch ein Ministerium für Arbeit und eins, das sich darum kümmert, dass der Staat auch das Geld zusammenbekommt und richtig ausgibt, das er für diese ganzen Tätigkeiten benötigt. All diese Tätigkeiten liegen fest in den Institutionen, deren Führung dann durch gewählte Figuren besetzt werden. Und insofern bekennt sich und unterschreibt jeder Wähler, wenn er wählt, genau diese Zuständigkeit dieser Ämter für die Organisation des Lebens im Lande, mit der es praktisch zu tun bekommt. Er unterschreibt den Inhalt dessen, was die Herrschaft zu tun hat, und er unterschreibt, dass es Führer braucht, die diesen Inhalt auszuüben haben. Das alles also, was in dieser Gesellschaft geregelt wird, offenbar ohne ein gehöriges Maß an Gewalt nicht auskommt, überhaupt nur über diese Sorte Gewalt und Über- und Unterordnungsverhältnisse zu organisieren ist. Es ist dabei überhaupt niemandem ein Geheimnis, dass das, worüber die politische Elite da befindet, für die große Masse der Bürger nichts Gemütliches ist. Das ist einem schon deswegen kein Geheimnis, weil einem die Politik selber das tagtäglich erzählt, womit die Leute aktuell und demnächst zu rechnen haben in ihren Lebensumständen und wie der Staat gedenkt, sich darum zu kümmern. Das ist also die erste entscheidende Leistung der Wahl. Der Wähler muss darüber überhaupt nicht nachdenken. Er wird damit gar nicht befasst. Die Wahl klopft das Verhältnis von oben und unten fest und sie klopft fest, worum es bei der Ausübung von Herrschaft überhaupt geht. Die Herrschaftspositionen stehen fest, die sind gegeben und mit ihnen alle entscheidenden Inhalte dessen, was die politische Macht zu tun hat. Regiert wird, das weiß jeder, ein Kapitalstandort mitsamt den sozialstaatlichen Betreuungsaufgaben. Und dass der viel zu tun hat, dass der viel zu tun bekommt, das liegt offenbar an der Art der Ökonomie, an der Art der Verhältnisse, über die regiert wird und offenbar mit viel Gewalt regiert werden muss. Die Personen, die in die Ämter kommen, entnehmen die Richtlinien ihrer Politik aus den Notwendigkeiten und Herausforderungen dieses Kapitalstandorts. Das kann man gerade aktuell an der Wahl sehr schön studieren. Das war aber eigentlich bei der letzten, wo es um Globalisierung, Agenda 2010 und Hartz IV ging, auch nicht anders. Heute heißt der allgemeine Slogan der Wahl, den sich alle Parteien auf die Fahnen geschrieben haben: Deutschland muss aus der Krise geführt werden. Und dieses Deutschland muss aus der Krise geführt werden, ist ja gar nichts anderes als das Bekenntnis dazu, ja, genau dieses System, genau dieser Kapitalismus, der diese Krise hingelegt hat, unter dem viele Leute laborieren, genau der muss weitergehen, und zwar unter Einsatz aller Macht, über die der Staat verfügt. Dem kann man eine Auskunft darüber entnehmen, wie eigentlich in der Demokratie Herrschaft organisiert ist. Die ganze Wahl, die ganze Beteiligung der Bürger an der Herrschaft beruht darauf, dass in der eben von mir geschilderten Weise Amt und Person getrennt sind, dass die Ziele und Zwecke der Herrschaft, das, was sie zu tun hat, was sie sich vornimmt, verobjektiviert vorliegt in den Ämtern und in dem politischen Programm der Nation, in der Staatsräson, die dieser Staat verfolgt und verkörpert. Das Auswechseln der Herrschaftsfiguren hat genau darin seine verlässliche Grundlage, dass das, was die zu tun haben, jenseits der persönlichen Neigung der Macher im Wesentlichen feststeht. Es ist also überhaupt kein Mangel der Wahl, dass die Parteien im Prinzip alle das Gleiche wollen. Es ist sogar eine notwendige Voraussetzung dafür, dass sie so erfolgreich stattfindet, wie sie heutzutage stattfindet. Ja, nur dann, wenn es den Konsens der Demokraten gibt, dass es im Prinzip, abgesehen von dem politischen Schicksal von Herrn Steinmeier oder Frau Merkel, eigentlich für die erfolgreiche Fortführung der politischen Geschäfte in diesem Land egal ist, ob die SPD oder die CDU regieren. Nur unter der Voraussetzung geht es überhaupt, wird es überhaupt gemacht, kommt eine Herrschaft überhaupt auf die Idee, ihr Volk ausgerechnet, diesen unzuverlässigen Verein, mit der Frage zu behelligen, na, wer soll es denn nächstes Mal sein? Hinge von dieser Frage tatsächlich ab, was in diesem Land politisch gemacht wird im ernsten Sinne, dann wäre was ganz anderes fällig als ein Wahlkreuz von Millionen, das dann hinterher zusammengezählt wird. Das heißt aber was für das, was der Wähler da eigentlich tut, wenn er sich an dieser Veranstaltung beteiligt. Der tut nämlich nicht nichts. Es ist auch nicht so, wie das manche Wahlkritiker meinen, dass der Wähler in diesem Sinne nichts zu sagen hätte. Er hat ja etwas sehr Wichtiges und Maßgebliches zu sagen und genau auf das, was er da zu sagen hat, legt die Herrschaft sehr viel Wert. Er gibt nämlich, indem er Figuren in Ämter wählt, die diese Verhältnisse im eben erläuterten Sinne kommandieren, ganz grundsätzlich seine Zustimmung zu den Verhältnissen gleich mit, die er auszuhalten hat. Und da hat man auch schon einen ersten Hinweis darauf, was die politischen Macher an der Wahl schätzen. Ein Volk, das sich auf diese Weise zur Wahl bitten lässt, das ist offenbar ansonsten in 5 Jahren zwischen den Wahlsonntagen eine ziemlich verfügbare Manövriermasse der Politik. Das ist ein Volk, das aus den Lebensumständen, in denen es zurechtkommen muss, kein grundsätzliches Argument gegen die machen will, die den Laden praktisch kommandieren, der sich glatt die Frage vorlegen lässt, na, wen hättest du denn nächstes Mal als Kommandeur über dich? Welche Partei schätzt du denn in den Positionen, von denen du praktisch weißt, dass du von denen eigentlich nichts Gutes zu erwarten hast? Das ist die positive Leistung des Wahlkreuzes. Die ist also keineswegs umsonst oder verschenkt, sondern ganz im Gegenteil ein Akt der Zustimmung des Volks zur Herrschaft. Und als solche wird sie übrigens auch von der Politik geschätzt und das erzählt sie einem auch noch glatt. Wenn einem mitgeteilt wird, erfolgreiche Wahlen seien ein Ausweis der Stabilität eines Systems, dann sagt man ja gar nichts anderes. Stabilität sagt ja nur, da regieren welche, da geht die Herrschaft ihren Gang, da werden die Zwecke realisiert, die diejenigen sich vorgenommen haben, die an der Macht sind, und die anderen machen mit, richten sich ein, kommen irgendwie zurecht und lassen sich alle 5 Jahre aufrufen dazu, kritisch nachzuprüfen, ob ihnen die Figuren recht sind, die das die letzten 5 Jahre gemacht haben. Und nach der Wahl ist vor der Wahl, da geht es genauso weiter wie vorher. Insofern täuschen sich diejenigen, die, wenn man ihnen die Frage vorwirft, was denkst du eigentlich, was du davon hast, dass du dich an dieser Veranstaltung beteiligst, die diese Frage abwinkend beantworten und sagen, na, das ist mir doch schon längst klar, dass mir das nichts bringt. Ihm bringt die Wahl sehr wohl was, allerdings etwas sehr anderes, als die meisten sich vorstellen. Nichts für sein Interesse, das bestimmt nicht, aber dass er dann wieder eine Herrschaft bekommt, die das Land regiert, das bringt sie ihm allemal. Der Wähler hat also eine ziemlich eigentümliche Aufgabe. Wenn man sich das Ganze jetzt mal vom Standpunkt dessen vorlegt, der da nächsten Sonntag aufgerufen ist. Sein Wahlrecht stellt ihn vor die Entscheidung, bei wem er die Macht, der er erstens nachher wie vorher gehorchen muss, deren Inhalte zweitens gar nicht zur Debatte stehen, bei wem er diese Macht am besten aufgehoben sieht. Derjenige, der regiert wird, der vorher wie nachher nichts darüber zu sagen hat, was die Herrschaft tut, ausgerechnet der soll sich jetzt entscheiden, wer diese Herrschaft am besten ausübt. Und das ist ja durchaus ein kleiner Widerspruch. Über nichts, was das eigene praktische Leben bestimmt, bestimmt der Wähler bei der Wahl, außer eben über diese Frage. Und diese Frage, das wollen die Macher, soll er so wichtig nehmen, dass er glatt hingeht und sich für eine Parteialternative entscheidet. Und die Herrschenden mögen es gar nicht so gerne, wenn sich eine große Anzahl von Bürgern hinstellen und sagen, nö, ich weiß nicht so recht und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich überhaupt hingehe. Bevor ich auf die Frage komme, wie dieser Austausch zwischen Wählern und zu Wählenden geht, will ich deswegen noch ein paar Argumente verlieren darüber, und damit komme ich zu meinem zweiten Teil, welche praktische Verlaufsform dieser Widerspruch hat. Wie geht das überhaupt praktisch? Zustimmung zum Regiertwerden. Was ist denn?
Praktisch im Wahlakt wurde der Wähler im Prinzip abgehakt, vom Wählerstand abgehakt sein, lässt das praktisch an Überordnungsverhältnissen auf Staat eingerichtet werden. Wenn der Wähler rationell das so dienen würde, wie du es erzählst,
kann das vielleicht nochmal jemand für mich
machen? Auf der anderen Seite ist das noch bloß vom Wähler her über eine Sorte Glorifizierung des Aktes, den der Wähler da vornimmt, weil er eben, wenn nicht gegen gerade nichts, wie du gerade erzählt hast. Sondern er überhöht diesen Akt der Ermächtigung der Herrschaft in einen irgendwie gearteten, idealisierten Wissen für ihn.
Kann man das vielleicht mal zurückstellen, weil ich die ganze Frage, wie stellt sich dir eigentlich die Sache von demjenigen her subjektiv dar, der da wählen geht, eigentlich in den dritten Teil verschoben habe. Ich wollte hier erstmal sagen, was der objektive Gehalt der Wahlentscheidung ist. Ihr habt doch gar nicht darüber geredet, was sich der Wähler dazu denkt, was er sich davon verspricht, wie er sich das für sich selbst zusammenreimt, das, was er da, zu was er da aufgefordert wird. Wobei man zumindest so viel schon mal sagen kann, dazu komme ich am Ende vom zweiten Teil nochmal, das, was sich ein Mensch dazu zusammenreimt, das muss theoretisch wie praktisch ziemlich krumm sein. Inwiefern, dazu sage ich dann im dritten Teil schon noch einiges, und zwar genau von dem Widerspruch aus, den ich erstmal so abstrakt als diesen Widerspruch der Sache nach, ich habe gar nicht darüber geredet, was sich der Mensch dazu denkt. Was macht der? Wozu wird er aufgefordert? Er wird engagiert mit seinem Willen und jeder Wille, jedes Urteil über die Politik hat einen Inhalt. Da kommt man ja gar nicht drum herum. Wille existiert ja nicht als ein abstraktes Ding, sondern immer mit einem Interesse, mit einem Bedürfnis, mit einer Unzufriedenheit, was auch immer. Der wird aufgefordert, und das ist erstmal der Widerspruch, den die Wahl macht, als Wahl, aufgefordert dazu zu sagen, dem werden zwei Sachen mitgeteilt, die sich unmittelbar widersprechen. Die erste Sache, die ihm mitgeteilt wird, ist, weder nach der Seite der Organisation und des Verlaufs und das Ausgangspunkt, was steht zur Wahl der Veranstaltung selber, aber schon und erst recht gar nicht bezogen auf die politischen und ökonomischen Verhältnisse, in denen du lebst und mit denen du dich schwer tust, wo du ständig praktisch mitkriegst, dass das Zurechtkommen in denen keine einfache Sache ist. Und zweitens obendrein noch, das muss ich ja nicht betonen, das weiß ja jeder, dass einem die Politik das ja auch gar nicht leicht macht. Das alles steht überhaupt nicht zur Wahl, sondern zur Wahl stehen alternative Angebote an Figuren, die diese feststehenden Ziele machen sollen. Und dein Mitbestimmungsrecht besteht in der Beurteilung dieser Personen nach der Frage, können die das? Ich habe erstmal nur festhalten wollen, das ist vom Standpunkt dessen, der erstens von der Politik betroffen ist, zweitens Ansprüche, Forderungen, Unzufriedenheit mit ihr hat, das ist erstmal ein ganz praktischer Widerspruch, in dem der Mensch zur Herrschaft steht. Er ist ihr unterworfen, er hat ihr zu gehorchen. Und in der Wahl wird gesagt, gerade weil du ihr gehorchen musst, bist du aufgefordert, darüber mitzuentscheiden, wem du gehorchen willst. So, das war erstmal meine Aussage. Wie das dann geht, das will ich im dritten Teil erläutern. Wie jeder Widerspruch hat auch der eine Verlaufsform.
Ich meine aber, dass man die Probleme trennen kann, weil du wolltest doch einen Fehler des Fehlers kritisieren.
Nein, ich wollte keinen Fehler des
Fehlers. Eine Herrschaft über sich bestellt, wo du der selber auch eine Verlaufsform ist. Der Herrschaft nur die, dass sein Schaden garantiert ist. Und deswegen knüpft sich daran die Frage an, wie ist ja dieser falsche Unterordnungswille des Bürgers beschaffen, dass er diesen Widerspruch praktisch mitmacht.
Ich rede über was anderes als
du. Du doch selber genauso, wie du es bestreitest. Du machst doch denselben analytischen Unterschied und sagst, das, was hier gesagt worden ist, darüber, was die Wahl ist. Das kann nicht ganz zusammenfallen mit dem, wie sich der Wähler zu der Wahl stellt, mit was für Gründen er in seiner Überlegung sagt, so macht er sein Kreuz richtig. Wenn du das so überlegst, machst du selber den Unterschied, von dem du jetzt gerade sagst, der Dinge. Du sagst, das sind zwei Paar Schuhe. Da gibt es die Wahl als Veranstaltung, wie sie organisiert ist. Und jetzt kommt ein Einfall, den ich für richtig halte. So trocken kann es ein Wähler nicht sehen, weil es zur Wahl geht. Aber dann machst du den Unterschied. Also warte doch drauf, ob dir dann der Teil passt, der das Rätsel auflösen will. Dann steigst du wieder ein.
Das ist jetzt ein methodischer Vorgriff auf den dritten Teil, aber ich möchte dir eins zu bedenken geben. Du kommst auch mit dem Hinweis auf einen Unterordnungswillen dann nicht so fürchterlich viel weiter. Weil ein Mensch mag sich ja unterordnen wollen oder es für nötig finden, dass er sich unterordnet, weil er sonst nicht zurechtkommt. Aber wieso ausgerechnet aus einem Unterordnungswillen? Der Übergang folgen soll zu sagen, ich gehe dann am Sonntag in die Kabine und mache ein Kreuz vor den Grünen. Das ist ja dann trotzdem noch erklärungsbedürftig. Aus Unterordnungswillen folgt erstmal gar nichts. Das ist ein berechnender Umgang mit den Notwendigkeiten und Zwängen, die einem von oben aufgeherrscht werden und den jeder in dieser Gesellschaft mehr oder minder aufbringen muss, wenn er irgendwie sein Leben fristet. Ja, das ist so. Aber das ist ja keine Antwort, auf die Frage, die ich jetzt eben aufgeworfen habe. Im Übrigen, es ist auch nicht so, oder zumindest auch diesen Wahnsinn hat so keiner im Kopf. Die Leute mögen ja viele Gründe fürs Wählen haben, aber kein Wähler geht wählen, weil er sich unterordnen will. Es ist einfach, so denkt kein Mensch. Er geht schon eher wählen, weil er meint, dass die Bosse sich mehr unter die Auflagen für die Beschränkung von Bonnie unterordnen sollen. Wenn schon. Aber bevor ich zu dem Thema komme, will ich das Ganze nochmal, was ich jetzt eben quasi abstrakt als Widerspruch der Veranstaltung versucht habe zu erläutern, will ich das nochmal an dem Verfahren der Wahl selber ein wenig erläutern. Was findet da eigentlich statt? Also, jeder Wähler, gleich und frei, ohne Ansehen der Person und der Klasse, reich und arm, Mann und Frau ab einem bestimmten Alter, macht ein Kreuz beim Kandidaten bzw. bei der Partei, die er bevorzugt. Diese Wahlstimmen werden ausgezählt und stellen dann, je nach Wahlsystem, ein Zahlenverhältnis dar, an dem sich entscheidet, welche Politiker die Macht bekommen bzw. welche dann miteinander das Gerangel darüber anfangen dürfen, wer mit wem eine solche Regierung bildet. Wie kommt da der Wille des Wählers in dieser Tätigkeit überhaupt vor? Es ist nämlich eine seltsame Art der Willensabgabe. Das Wahlkreuz ist streng genommen ein Wille ohne Inhalt. Ja klar, da steht dann schon SPD oder CDU auf dem Zettel. Aber was der Wähler sich jetzt bei diesem Kreuz gedacht hat, warum er es gerade da gemacht hat, das kommt im Wahlakt selbst gar nicht vor und das soll auch gar nicht vorkommen. Wenn man dazu schreibt, ich wähle die Grünen, weil sie gegen AKWs sind, dann ist der Zettel ungültig. Daran kann man übrigens auch schon mal was sehen. Wenn ausdrücklich verboten ist in der Wahl, dass der Mensch auch noch irgendeinen Grund dazu sagt, warum er für eine bestimmte Partei ist, dann kommt es bei der Wahl eben offenbar auch auf den Willen ohne seine Begründung an. Dann kommt es eben bei ihm eben, dann ist der Wahlakt selber eben genau die praktische Abstraktion von den Gründen, aus denen die Leute diese Kreuze gemacht haben. Brauchen tut man schon ein und sei ja noch so blöd, aber im Wahlakt selber kommt er nicht mehr vor. Wahl soll Herrschaft gar nicht mit einem inhaltlichen Auftrag zum Regieren bestellen, sondern zum Regieren pur. Das sagt das Kreuz. Und deswegen ist es auch immer so blöd, wenn Leute herkommen und sagen, ja, mit der Wahl hat man doch gar keinen Einfluss. Ja, natürlich nicht. Wenn man sich unter Einfluss vorstellt, was sich jeder vernünftige Mensch unter Einfluss vorstellt, der soll was Bestimmtes machen und welche Hebel kann ich denn in Bewegung setzen, um ihn dazu zu bringen, dass er das tut? Dann muss man sagen, diesem Willensverhältnis geht der Wahlzettel von vornherein total ab und das soll auch so sein. Zweitens, der Zettel, die Stimme ist ein individueller Beitrag zu einer kollektiven Willensäußerung. Diese Kollektivität der Willensäußerung kommt zustande durch Zusammenzählen. Der gemeinsame Wille der Wähler existiert getrennt von irgendeinem Inhalt. Ohne ein Fünkchen irgendeiner wirklichen Gemeinsamkeit, ohne irgendeine Verständigung darüber, ja, wir speziell, was weiß ich, die Mittelständler in Niederbayern finden den gut und deswegen wollen wir den da haben. Jeder Wähler ganz für sich, autonom, gleichgültig und genau deswegen vollkommen belanglos und unerheblich, in der Masse, getrennt von jedem Grund, bedeutsam bezogen auf das Stimmenverhältnis. Und auch das soll so sein. Wir haben nämlich ein Wahlgeheimnis und das unterstreicht nochmal, wie total fremd dem demokratischen Wahlakt und überhaupt der Demokratie jede Gemeinsamkeit des Überlegens und sich Verständigens ist. Das ist übrigens auch das Blöde an der Kritik der Leute, die immer sagen, das Volk sollte doch mehr mitbestimmen. Ja, das Volk, das ist eben gar nichts anderes als diese abstrakte Addition von unterschiedlichsten und gegensätzlichsten Gründen und Interessen. Und das ist in diesem Wahlakt total korrekt repräsentiert, nämlich eben als eine Zahl, die größer oder kleiner sein kann und wo sich darüber entscheidet, wer an die Macht kommt und wer nicht. Ich werde am Schluss auf dieses Argument nochmal zurückkommen und vielleicht versuchen, von daher nochmal einen kleinen Rückbezug auf das zu machen, was der Freiherr am Donnerstag erläutert hat. Das Wahlkreuz taugt also als Willensäußerung zu gar nichts anderem als zum Zusammengezähltwerden. Der einzelne Wähler ist ein gleichgültiges Atom einer Wählermasse. Im Entscheidungsakt ist vom Grund, weswegen jemand ihn so entschieden hat, abstrahiert. Und so bleibt eben nichts anderes übrig als eine Mehrheit, die will. Und das ist übrigens für denjenigen, der dieses Kreuz macht, egal ob er sich dessen klar ist oder nicht, beziehungsweise eigentlich ist es nötig, dass er sich das nicht klar ist, das ist auch eine Stellung zum eigenen Willen. Weil so nimmt der Wähler ja selbst praktisch von den Gründen Abstand, die er überhaupt hat, hinzugehen und für eine Partei zu sein. Er erklärt im Wahlakt praktisch, dass es auch ihm wurscht ist, ob der Grund, weswegen er gewählt hat, bei demjenigen, der gewählt worden ist, irgendwo in irgendeiner Weise hinterher zählt. Ob die drankommen, die man gewählt hat, ob die dann auch nur im Entferntesten das machen, weswegen man sie dran haben wollte, wird im Wahlakt selbst für gleichgültig erklärt. Und insofern ist die Wahl die passende Form der Zustimmung zum Regiertwerden, weil mehr und anderes lässt sich eben durch ein Wahlkreuz auch gar nicht mitteilen, als dass man eben quantitativ zusammengezählt von denen regiert werden will und von anderen nicht. Der ganze Inhalt der Wahlentscheidung, der kommt durch diejenigen rein, die gewählt worden sind, die gewählt werden. Die Leute, die sich zum Führen berufen fühlen und die sich dann hinterher hinstellen, wenn sie gewählt worden sind, und die leiten dann regelmäßig aus dem Wählerwillen ab, was sie vorher auch schon wollten. Die deuten das Ergebnis als Zustimmung zu diesem oder jenem oder folgenden Programmpunkt, zu dieser oder jener oder folgender Koalition. Und darin darf sich dann der Wähler repräsentiert sehen, ob er sich in dieser Deutung wiederfindet mit seinem Wahlgrund oder nicht. Ich fasse zusammen, was kommt eigentlich raus? Der Wähler bestätigt durch seine Stimmabgabe, dass regiert werden soll, und das ist keineswegs nichts. Immerhin unterschreibt man damit die Zuständigkeit der Politik für all die eigenen Lebensbedingungen. Was aus denen wird, das bestimmt die Politik. Im Wahlkreuz bekennt sich der Wähler also zu seiner eigenen Ohnmacht über die eigenen Lebensumstände. Er anerkennt, dass, weil er selbst in der Frage, was aus ihm wird, nichts zu melden hat, deswegen umso nötiger ist, dass es Politiker brauchen, die sich um alle Fragen kümmern, die ihm praktisch angehen. Und damit wird eine grundsätzliche Zustimmung zu allen Verhältnissen im Land abgegeben, ein grundsätzliches Einverständnis eben mit dieser Art und Weise, das Leben in dieser Gesellschaft zu organisieren. Genau auf diese Bestätigung legt die Herrschaft in diesem Land viel Wert. Sie will sich vom Volk ihr Recht auf die Ausübung der Macht unterschreiben lassen. Sie will sich vom Volk legitimieren lassen, so heißt das Wort höflich ausgedrückt, also vom Volk ein zusätzliches Argument dafür geliefert, bekommen, warum ihre Herrschaft in Ordnung geht und im Prinzip jedenfalls das Richtige macht. Genauso findet Ermächtigung statt. Die Herrschaft reagiert hinterher frei von irgendeiner Abhängigkeit nach ihrem Ermessen und Gutdünken. Das Volk geht wieder seinen diversen Tätigkeiten nach und schaut zu, wie es mit dem zurechtkommt, was ihm die Politik an Lebensumständen serviert und aufdrückt. Mit der Wahl verschafft sich die Herrschaft genau das Gegenteil von Abhängigkeit vom Wähler. Sie verschafft sich Handlungsfreiheit. Sie regiert mit Zustimmung ihrer Untertanen und ist damit in allem berechtigt, was sie tut und vorhat. Und das drückt die Politik auch selbst immer noch gerne aus, wenn sich dann Wähler, unzufriedene Bürger nach der Wahl hinterher zusammenrotten und sagen, so war das nicht gemeint, dann kriegen sie vom Politiker mitgeteilt, wir beugen uns nicht dem Druck der Straße. Das ist also das, was die Wahl dem Wähler tatsächlich bringt. Sie bringt ihm erstens den verlässlichen Fortbestand der Herrschaft über sich, eine stabile Regierung. Das ist das Kompliment der Herrschaft an den Wähler. Dankeschön, Wähler, du hast dafür gesorgt, dass bei uns Herrschaft unangefochten weitergeht. Und sie bringt dem Wähler, nicht notwendigerweise, aber auch durchaus das gute Gefühl, zu dieser Verlässlichkeit etwas beigetragen zu haben. Das wird dann ausgedrückt darin, dass man seiner Verantwortung als Wähler nachgekommen ist. Und das ist der Maßstab, von dem aus Nichtwähler dann als welche beschimpft werden, die unverantwortlich sind. Das beliebte Argument an der Stelle ist, wer nicht wählen geht, darf hinterher nicht meckern. Das Schöne ist, dass derjenige, der wählen geht, zwar meckern darf, aber davon hat er halt genauso wenig wie derjenige, der nicht wählen geht. Insofern unterscheiden die sich gar nicht. Geglückt ist eine Wahl dann, wenn sich die Macher der Wahl und die zur Wahl aufgefordert in der Frage praktisch einig werden. Der Souverän in der Demokratie, das Volk, kommt seinem Auftrag nach, ermächtigt neue Führer über sich und gibt so praktisch seine Zustimmung zum Gemeinwesen bekannt. Und die Macher des Lagens freuen sich darüber, weil sie dann, wie Merkel nach der letzten Wahl gesagt hat, wieder durchregieren können. Das ist die Sache. Und wie ja an dem kleinen Dialog vorhin klar geworden ist, damit ist das Thema nicht zu Ende. Weil die Wahl, die ist eben dieser Widerspruch, den ich eben gesagt habe, diejenigen, die sich der Politik unterordnen, in deren Gebote und Gesetze fügen, dann sind gleichzeitig diejenigen, die Zustimmung dazu geben sollen, dass diese Unterordnung von ihnen verlangt wird. Wie geht das? Das geht, wie alles in der Demokratie, über Argumente und die sind auch danach. Dazu ein paar Ausführungen in Sachen Wahlkampf. Es ist ja eben schon deutlich geworden, klar, kein Wähler geht einfach deswegen wählen, weil er sich unterordnen, weil er geregiert werden will. Wähler gehen alle mal deshalb wählen, weil sie Erwartungen an die Politik haben, Bedarfe, von denen sie wollen, dass die Politik sie erfüllt, unzufrieden mit der Politik sind. Und das Interessante am Wahlkampf ist ja, dass solche Erwartungen und Unzufriedenheiten dem Wähler, dem prospektiven Wähler seitens der Parteien im Wahlkampf ja auch überhaupt nicht ausgeredet werden. Es stellt sich ja keiner hin und sagt, hallo Wähler, in unserem Land ist alles bestens gerichtet, wir haben in den letzten 5 Jahren euch ein schönes Leben gemacht, dafür verdienen wir doch mal ein schönes Dankeschön in Gestalt eines Kreuzes. Übrigens, dafür wäre das Kreuz auch vollkommen überflüssig und gar nicht zielführend. Es ist viel schlimmer, Die Parteien machen mit überhaupt nichts anderem Wahlkampf als mit den Sorgen der Leute, mit deren Ängsten vor Arbeitslosigkeit, vor Verlust des Einkommens, vor Rentenkürzung, Altersarmut. Das sind die Themen, ausgerechnet das, kann man ja vielleicht mal sagen, die Themen, mit denen die Leute dafür agitiert werden, ihre Wahlstimme hinter diejenigen zu machen, die genau diese Verhältnisse kommandieren und anrichten. Jede Unzufriedenheit, nicht jede, aber jede, die sich der Sache für wert halten, wird von den Wahlkämpfern aufgegriffen, um aus ihr ein Argument für ein Wahlkreuz zu machen. Und diese Art und Weise, die Unzufriedenheit der Leute einzuspannen dafür, dass sie Ja zur Herrschaft sagen, ist überhaupt der ganze Witz am Wahlkampf. Die Übersetzung der eigenen Unzufriedenheit mit der Politik in ein Wahlkreuz ist allerdings eine Leistung, die muss immer noch der Wähler selber machen. Die findet offenbar statt, und deswegen will ich, bevor ich auf die Argumente der Politiker komme, noch ein paar Argumente dazu sagen, wie diese Übersetzung geht, beziehungsweise worauf sie ganz grundsätzlich beruht. Weil es ist nicht so, dass es ist nicht die Abwesenheit einer geistigen Leistung, wie es von elitären Menschen gerne gedacht wird. Die sagen ja, dass das Wählervolk, das kann man halt mit dummen Argumenten und Plakaten agitieren, die sind ja eh zu blöd. Das ist überhaupt nicht der Witz. Es ist eine geistige Leistung, und zwar eine ziemlich komplizierte. Und wie die geht, da will ich ein paar Ausführungen zu machen. Was ist eigentlich die Frage, die dem Wähler von Seiten der Parteien vorgelegt wird? Die grundsätzliche Frage. Der Wähler darf und soll die Kandidaten dahingehend kritisch prüfen, wer am besten regiert. Und in dieser Frage ist ja eins schon unterstellt: Wer sich diese Frage vorlegen lässt und auf sie für sich eine Antwort sucht, der hat das auf jeden Fall, geht von einem jedenfalls praktisch und ungefragt aus, der ist sich sehr sicher, dass er eine Herrschaft über sich braucht. Und das ist nicht einfach eine falsche Vorstellung oder ein Irrtum, das stimmt sogar bedauerlicherweise. Für das, was die Leute in dieser Gesellschaft machen müssen und womit sie zurechtkommen wollen, brauchen sie wirklich eine Gewalt über sich. Das ist allerdings nicht ein Kompliment an diese Gewalt, sondern eine Kritik an den Interessen und Zwecken, auf die man hierzulande festgelegt wird. Deshalb mal der Frage ein wenig näher nachgegangen: Was heißt denn das überhaupt, am besten regieren? Am besten für wen oder was? Ja, den Parteien ist das klar, die sagen am besten für Deutschland. Und darin, sie liefern aber bei diesem am besten für Deutschland immer noch ein kleines Hilfsmittel, oder nicht immer, aber meistens immer noch ein kleines Hilfsmittel mit dem der Mensch das Beste für Deutschland ein Angebot gemacht wird, das mit einem Interesse von sich zu verknüpfen. Das Steinmeier sagt zum Beispiel: Deutschland kann man nur mit sozialem Ausgleich voranbringen. Da darf man sich dann vorstellen, ja, irgendwie ist dann die eigene Angewiesenheit auf soziale Leistungen des Staates auch im Programm dieser Partei untergebracht. Irgendwie komme ich da drin vor. Irgendwie ist das einer, der beim Regieren von und für Deutschland auch das Interesse des kleinen Mannes nicht aus dem Auge verliert. Es ist also im Ausgangspunkt schon klar, kein aufgeklärter Wähler denkt bei am besten einfach schlicht und einfach an das eigene Interesse. Das ginge ja auch gar nicht, dann kämen nämlich lauter gegensätzliche Interessen als solche auf den Tisch und so käme keine Stimme fürs Regiertwerden zustande. dass beim Regieren andere Maßstäbe und Gesichtspunkte herrschen als im gewöhnlichen Alltag, das ist jedem praktisch vertraut und selbstverständlich. Dass es beim Herrschen darum geht, das große Ganze voranzubringen, ist die selbstverständliche Unterstellung, von der aus diese Frage überhaupt aufgemacht wird, von der aus sie angenommen wird und von der aus sie kritisch hin und her gewälzt wird. Und sogar das wissen aufgeklärte Wähler irgendwie, dass das eigene Interesse für das große Ganze auch mal zurückstecken muss, dass es sich bei diesem großen Ganzen also nicht um so etwas wie eine positive Interessensgemeinschaft aller in diesem Lande lebenden Leute handelt, sondern um lauter Leute, die in Gegensätzen zueinander stehen, sich wechselseitig Schäden zufügen, einander wechselseitig ihre Interessen bestreiten, dass dieses große Ganze so beschaffen ist, dass es irgendwie auch noch in gewisser Weise jedem vertraut. Das eigene Interesse soll in den ganzen Gegensätzen, in denen man zurechtkommen muss, irgendwie aber auch zu seinem Recht kommen. Und die Instanz, die dafür zuständig sein soll, ist die politische Gewalt. Die, denkt man sich, der überträgt man quasi geistig die Zuständigkeit, die Aufgabe, sie sollen dafür sorgen, dass jedes berechtigte Interesse in diesem Land zu dem kommt, was ihm zusteht. Diese Vorstellung davon, wie das eigene Interesse in der Sorge der Politik ums große Ganze vorzukommen hätte, das ist das ganze Moment der Prüfung der Politik durch den Wähler, und für diese Vorstellung machen die Wahlkämpfer dem Wahlvolk Angebote. Es ist also keineswegs so, dass Leute, die wählen gehen, einfach ihre materielle Lage vergessen oder außen vor lassen. Sie gehen vielmehr praktisch von ihr aus, bloß wie? Sie gehen von ihr aus als einem, wie ich eben schon sagte, berechtigten Interesse, aus dem Ansprüche, Bedürfnisse, Notwendigkeiten folgen oder folgen sollten. Ansprüche, die sich aus der Rolle, die man im Gemeinwesen spielt, ableiten und die Politik zu befriedigen hätte. Das stellt das wirkliche Verhältnis, in dem die Interessen der Leute zum Staat stehen, in gewisser Weise auf den Kopf. Praktisch stößt man als Student, der studieren will und unter widrige Umstände gestellt ist, um das zu tun, als Arbeiter, der auf Lohn und eine Gelegenheit, ihn zu verdienen, angewiesen ist und praktisch darauf gestoßen ist, dass er dafür einen Kapitalisten braucht, der ihn einstellt. Praktisch stoßen die Leute auf den Sachverhalt, dass sie in allem, was sie wollen und was sie wollen müssen, beschränkt und behindert werden durch andere ebenso berechtigte Interessen. Und die Staatsgewalt ist in diesem Gegensatz, in diesem Hin und Her, erscheint die niemals als Beschränkung von einem selber, sondern immer als die Beschränkung anderer Interessen, die einem das Leben schwer machen. Und in dieser Vorstellung, eigentlich bin ich doch als Arbeiter, als Student, als Frau mit Familie, eigentlich bin ich doch nicht einfach bloß Student, Arbeiter, Frau mit Familie, sondern ein Beiträger zu einem großen Ganzen, jemand, der einer anständigen, anerkannten Tätigkeit nachgeht, das Recht darauf hat, in dieser Tätigkeit auch zurechtkommen zu müssen, deswegen auch das Recht daran hat, dass andere Interessen so weit beschränkt werden, dass sie eigentlich prinzipiell dabei in die Quere kommen. Von diesem Standpunkt, sich den Gegensatz, in dem man zu anderen Interessen steht, als Verlaufsform einer eigentlich existierenden Gemeinschaft vorzustellen. In dieser Vorstellung erfüllt die Staatsgewalt die Funktion einer Instanz, die Gegensätze regelt. Und diese Vorstellung stellt sich erstens ziemlich ignorant zum Inhalt der Interessen, die da geregelt werden. Und zweitens stellt sie sich auch ziemlich ignorant gegen die Gesichtspunkte, die die politische Gewalt hat, wenn sie diese Regelungen, diese Maßnahmen ergreift. Eins könnte einem ja, auch wenn man sich nicht näher mit der Wirkungsweise des Kapitalismus befasst hat, immerhin auffallen, dass aus diesen ganzen staatlichen Regelungen eins immer rauskommt: Die einen gehen so arm aus der Arbeit heraus, wie sie reingehen, und der Reichtum der Gesellschaft versammelt sich in anderen Händen. Alles Nähere dazu erläutere ich jetzt nicht, weil das ist im Prinzip am Donnerstag alles erklärt worden. Also geht es dem Staat, der diese Sorte Produktionsweise organisiert und aufrechterhält, auch gar nicht um den Ausgleich der Interessen, die da unterwegs sind. Die Herrschaft hat diese Gesellschaft so eingerichtet und die Interessen so organisiert, dass sie aufeinander krachen. Also löst der Staat auch keine Konflikte, sondern macht sie gängig. Und das macht der Staat nach ganz eigenen Kriterien, was welchem Interesse zusteht. Und die fallen überhaupt nicht mit dem zusammen, was die Leute brauchen und nötig hätten. Mal an einem kleinen Beispiel erläutert. Jemand, der studieren geht, mag sich das ja so vorstellen. Er geht ja studieren, um einen nützlichen Beruf zu erfüllen. Dafür braucht er Geld. Das hat er vielleicht nicht. Dafür bräuchte er ein Stipendium. Studiengebühren machen ihm das Leben schwer. Aber weil er doch einen anerkannten und auch gesellschaftsnützlichen Zweck verfolgt, deswegen müsste es ihm doch eigentlich zustehen, dass der Staat auch dafür sorgt, dass er das kann. Die Staatsgewalt sieht die Sache ganz anders. Die sieht die Sache so: Sie kalkuliert, wie viel Akademikerposten sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren für das Wachstum in diesem Land braucht, lässt die Leute zur Konkurrenz um die Ausbildung zu diesen Kosten antreten und in dieser Konkurrenz entscheiden, wer von denen es schafft und wer von denen es nicht schafft. Der Staat betrachtet die ganze Konkurrenz und die ganzen Gegensätze, in denen die Leute stehen, vom Standpunkt der Nützlichkeit der Leute für ihn. Und wenn er meint, er bräuchte weniger Akademiker, dann gibt es eben auch weniger Geld für den Ausbildungssektor. Und wenn ihm die Leute zu teuer werden, die das Kapital nicht mehr benutzen mag, dann definiert er, wie zum Beispiel bei Hartz IV, die Lebensbedingungen der Leute einfach um. Und wer da unter die Räder kommt, hat eben Pech gehabt. Es ist also nicht bloß ein Irrtum, sondern eine gewaltige Verharmlosung, wenn man sich vom Standpunkt des Zurechtkommens mit denen Reproduktionsmittel, die man nun mal so hat, denn die Staatsgewalt als eine bessere oder schlechtere, und die Maßnahmen der Staatsgewalt als eine bessere oder schlechtere Bedingung für das eigene Fortkommen vorstellt. Es ist umgekehrt. Man selbst ist die abhängige Variable politischer Berechnungen, auf die man keinen Einfluss hat und die sich nach ganz anderen Gesichtspunkten richten als danach, ob der Rentner XY von seiner Rente leben kann. Die Umdrehung, die ich eben versucht habe zu erläutern, aus der Notwendigkeit, mit einer staatlich eingerichteten Revenuequelle, mit einer staatlich eingerichteten Form, sich den Lebensunterhalt zu verdienen, zurechtzukommen, mit der Abhängigkeit, das überhaupt nur so zu können, dass der Staat dafür sorgt, dass man bestimmte Bedingungen dafür hat, weil man abhängig ist, erstens von der Politik in dem Zurechtkommen, zweitens weil man angewiesen ist auf staatliche Maßnahmen, damit man überhaupt zurechtkommen kann, bildet man sich ein, der Politik müsste es doch eigentlich auch darum, um dieses eigene Zurechtkommen gehen. Und man hält ihr zugute oder kritisiert sie dafür, dass sie dafür zu wenig tut oder das Nötige macht. In dieser sehr, ich nenne es mal so, abgehobenen, sehr vom Ausgangspunkt des eigenen Interesses, man ist auf bestimmte Quellen des Lebensunterhalts verwiesen und muss schauen, wie man zurechtkommt. Aus denen leiten sich die Interessen an Geld und Arbeit und Beruf ab, die man so hat. Von diesem Ausgangspunkt sehr entfernten Vorstellung darüber, was die Herrschaft dafür eigentlich zu tun hätte, das ist der Ausgangspunkt von dem her, an dem die Wahlkämpfer anknüpfen, wenn sie dem Wähler Angebote machen. Angebote allerdings, das sage ich gleich dazu, die keineswegs dem Bürger an diesem Standpunkt einfach Recht geben. Es ist nicht so, dass der Bürger jetzt antritt mit seiner Erwartung an die Politik und sagt, ich als Student bräuchte doch eigentlich keine Studiengebühren und BAföG, ich als Arbeiter bräuchte doch eine Tarifautonomie, damit ich um Lohn kämpfen kann oder was auch immer sich ein Mensch vorstellen mag. Und der Politiker würde ihm im Wahlkampf sagen, ja, ich sorge dafür, dass ich diese Bedingungen für dich herstelle. Übrigens, Politiker, die das machen, kriegen einen interessanten Vorwurf. Den wird Populismus vorgeworfen. Denen wird gesagt, sie reden dem Wähler nach dem Munde. Sie erzählen dem ja glatt, sie würden tatsächlich ihre Politik an den Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Leute orientieren, die auf seine Maßnahmen angewiesen sind. So ein Vorwurf lässt kein Politiker auf sich sitzen. Und sie zeigen auch in dem Inhalt ihrer wirklichen Angebote, dass die ein bisschen anders gehen, als einfach zu sagen, ja, bei uns kriegt der Student BAföG, der Arbeiter einen Lohn, der Mittelständler einen billigen Kredit und derjenige, der neben dem AKW lebt, kriegt das AKW abgeschaltet. Noch ein Wort, bevor ich jetzt was dazu sage, wie die Politik auf diese Erwartung des Menschen an die Herrschaft einsteigt. Unterstellt ist bei dieser ganzen Art, sich das Verhältnis von eigenen Interessen und Notwendigkeiten und staatlichen Wirken vorzustellen, unterstellt ist dabei immer schon, dass das eigene Interesse immer nur so viel zählt und so viel zählen kann, wie sich die da oben dessen annehmen. Dass mehr nicht drin ist, das ist schon abgehakt, aber dieses, dass mehr nicht drin ist, macht eben den ganzen Erwartungshorizont des Wählers oder des Bürgers an die Politik aus. Das ist die Quelle seiner Unzufriedenheit. Seine Unzufriedenheit verdankt sich einem ständigen, praktischen wie geistigen Vergleich zwischen den Notwendigkeiten und Bedürfnissen, die er aus seiner Rolle in dieser Gesellschaft hat und der Art und Weise, wie der Staat diesen entsprechenden Bedürfnissen und Notwendigkeiten nachkommt. Ein sehr falscher Vergleich, weil dieser Vergleich eben immer unterstellt, dass es eigentlich der Zweck der Politik wäre, das zu tun und an ihr dann immer bemängelt, dass sie diese Dienstleistung schuldig bleibt, zu der sie eigentlich verpflichtet wäre. Übrigens, das ist dann auch der Übergang zum Nichtwählen, dann eben zu sagen, naja, das habe ich ja schon jetzt langsam verstanden. Die machen da oben ja sowieso, was sie wollen. Da kommt ja sowieso für mich nie bei rum, was ich mir von der Politik erwarte. Dieses negative Urteil über die Politik ist das Abwinken, lässt an dem Idealismus einer volksnützlichen Politik gar nicht locker, sondern führt dieses Ideal bis zum bitteren Ende und sagt, Ja, ich weiß schon, die Erwartung, ich habe die Erwartung, aber sie wird eben nie erfüllt.
Bevor du jetzt auf die Politiker gehst.
Bitte?
Bevor du jetzt auf die Politiker gehst, die nicht
ja.
Habe ich an den Wähler aber noch einen Punkt. Und ich erkläre das auch nicht alles am Wähler, weil die Leute sind ja auch schon damit. Ich meine, es ist ja auch ein Eigenschluss, wenn man machen muss, wenn man sagt, man wählt, auch wenn man sich jetzt auch verspricht, meinetwegen keine Absenkung oder was auch keine Studiengebühren, dass man dann akzeptiert, wenn man über 20% war, dass das Thema dann mit einer Versenkung verschwunden ist. Also auch das muss man doch noch mal akzeptieren.
Darüber habe ich auch eigentlich auch noch gar nichts gesagt. Ich habe erstmal nur gesagt, auf welcher Erwartungshaltung aus den praktischen Verhältnissen, in denen die Leute gestellt sind, aus den Notwendigkeiten des Zurechtkommens, aus der Angewiesenheit auf staatliche Leistung, aus der Abhängigkeit von ihnen, aus der praktischen Erfahrung, dass man dauernd auf andere Interessen stößt und von denen geschädigt wird, und der Forderung an den Staat, der soll dann doch dafür sorgen, dass diese Schädigung halbwegs erträglich ausfällt. Das ist quasi sozusagen die Grundeinstellung, auf die die Politiker zurückgreifen, wenn sie mit ihren unsäglichen Argumenten im Wahlkampf antreten. Man kann es auch mal so sagen, aus dieser Stellung folgt in Anführungsstrichen streng genommen auch gar kein Wahlkreuz. Das kann man auch jahrelang so weitermachen, ohne wählen zu gehen. Also da hast du vollkommen recht, der Übergang zu sagen, und deswegen wähle ich jetzt, der kommt nicht einfach aus dieser Art, sich geistig praktisch auf den Staat als ständig verhinderten Dienstleister im eigenen Interesse einzustellen. Der wird tatsächlich, das behaupte ich jetzt mal, der wird jetzt tatsächlich durch die Politik und durch dieser Übergang wird durch die Politik und durch den Wahlkampf situationsabhängig produziert. Das so geht das übrigens überhaupt auch nur, dass die Leute ausgerechnet am 27. September wählen gehen wollen und ein halbes Jahr vorher nie auf die Idee gekommen wären. Ja, weil sie eben gar nicht das Bedürfnis haben, ständig durch die Gegend zu rennen und sich die Frage zu stellen, wer soll das denn machen. Aber wenn die Frage dann mal auf dem Tisch liegt, dann, deswegen braucht es übrigens auch einen Wahlkampf. Sonst könnte man ja auch sagen, sie könnten ja einfach mal sagen, hallo Leute, am 27. September ist Wahl, wir erklären euch jetzt mal den Wahlzettel, vergesst den Termin nicht, trage ihn in euren Terminkalender ein und dann gehen sie halt hin. Ja, das reicht offenbar nicht. Da muss man ein Riesenbrimborium machen, einen Aufstand und die ganzen Straßen mit Plakaten vollstellen und die ganzen Fernsehsender so gleichschalten, dass man denkt, man wäre, ich weiß nicht, wie man sich früher mal die DDR vorstellen sollte. Und an Sender werden angepöbelt, wenn sie sich erlauben, gleichzeitig noch einen Film zu zeigen oder so. Also dieser ganze Aufwand, das will ich auch wirklich behaupten, der ist dann deswegen auch notwendig, weil aus dieser sowohl praktischen wie auch geistigen Stellung zu der Gewalt, die in jedem praktischen Tun immer schon drin ist, sage ich mal ganz methodisch, folgt auch wirklich nicht unbedingt das Bedürfnis ist, ein Wahlkreuz zu machen. Deswegen wird ja die Herrschaft auch die Wahl auch von oben angesetzt und nicht dann, wenn die Bürger wieder mal auf die Idee kommen, jetzt haben wieder oben aber zu viel verbrochen, jetzt wollen wir mal wieder gefragt werden. Also das ist die Kunst des Wahlkampfs, die Sorgen und Nöte und Unzufriedenheiten der Leute mit der Politik aufzugreifen und sie zum Material für die Frage zu machen, wer soll es sein? Was macht die Politik da? Der Wähler legt sich die Sache so vor, dass er sagt, damit mein Interesse irgendwie in der Politik vorkommt, muss ich für eine Regierung sein, die überhaupt gute Politik macht. Die Politikermafia sagt, du musst für gutes Regieren sein, ob und wie dein Interesse dann vorkommt, das sehen wir dann. Dabei ist eins sowieso von vornherein klar, was eigentlich den Inhalt dessen ausmacht, was die Politik zu tun hat. Banken retten, in Afghanistan einen Krieg führen, Steuern erhöhen oder senken. Das wüsste der Wähler sowieso gar nicht zu sagen. Es ist eben gar nicht sein Job, erstens festzulegen, welche politischen und ökonomischen, militärischen Maßnahmen braucht es, um einen Standort Deutschland und eine Weltmacht Deutschland zum Erfolg zu führen. Das fällt gar nicht in seine Zuständigkeit und in seine Kompetenz, sondern das fällt eben in die Zuständigkeit und die Kompetenz derer, die da oben an den Schalthebeln der Macht sitzen. Und insofern ist es ja auch gar nicht so, dass die Wähler vorgeben, anhand welcher Fragen jetzt Wahlkampf gemacht wird, sondern das machen ja dann schon wieder die Wahlkämpfer. Die legen Fragen auf, die legen Fragen vor, definieren sie als welche, um die sie sich als Machthaber kümmern wollen und sagen den Wählern dann, wie sie sich darin aufgehoben sehen können. Es gibt ein Grundprinzip dieser Art zu argumentieren, ist eigentlich ziemlich krisenunabhängig. Der Wähler soll nämlich begreifen, dass Regieren ein ausgesprochen schwieriges Geschäft ist, das nur kompetente Leute erfolgreich bewältigen können. Was das heißt, Regieren ist ein schwieriges Geschäft, das will ich nochmal später ein bisschen erläutern an einem der Hauptthemen dieses Wahlkampfs, Arbeit und Arbeitslosigkeit. Prinzipiell ist mit dieser Aussage, Regieren ist ein schwieriges Geschäft und dafür braucht es kompetente Leute und das sind wir, so viel immerhin schon klar. Die Politiker erklären sich ausdrücklich für das Schicksal der Leute für verantwortlich. Sie sagen, die dementieren das überhaupt kein Stück, sondern sie sagen, ja, von dem, was wir machen, hängt ab, was aus euch wird. Macht euch da nichts vor. In diesem Standpunkt, wir sind zuständig, wir sehen schon, euch geht es nicht so gut, ihr habt Angst vor Arbeitslosigkeit, was können wir denn dafür tun? Natürlich Wachstum fördern. Dieser Standpunkt hat einen kleinen Widerspruch an sich und der macht in normalen Zeiten den Gegenstand der Konkurrenz zwischen Regierung und Opposition aus und im Wahlkampf den Gegenstand des Parteienstreits. Die Politik erklärt sich für Abhilfe zuständig für die Nöte, in die die Leute kommen. Die Urheber für die Nöte wollen sie aber nicht sein. Die Opposition macht das Gegenteil. Sie sagt, die Regierung ist für alle Missstände verantwortlich. Die mit ihrer falschen Politik ist der Grund dafür, warum es den Leuten im Land so geht, wie es ihnen geht. Beide machen sich mit dieser Sorte Argumentation das zunutze, was ich am Anfang unter dem Thema Trennung von Amt und Mandat erläutert habe. Beide sagen sie, der Grund für alle Missstände, für alle Ungerechtigkeiten, für alle Klagen, die die Leute haben, ist nicht der Kapitalismus, der Standort Deutschland, die politischen Ziele und Zwecke, die die Staatsräson dieses Landes ausmachen. Der Grund ist der falsche Umgang der Regierung mit diesen Zuständen, der mangelnde Erfolg beim Regieren dieses Standorts. Und die Opposition nutzt genau in der gleichen Weise diese Trennung, indem sie eben ihrerseits sich, als sie in, nach der Seite hin in die, als bessere Alternative darstellt, als sie eben nach der Seite hin auch praktisch unterschreibt, na klar, die Staatsräson Deutschlands steht bombig, man muss nur die richtigen Leute an die richtige Stelle bringen, dann geht es auch erfolgreich mit uns weiter. Also das ist der Ausgangspunkt sämtlicher Parteienagitation. Erstens die Zuständigkeitserklärung für alles, was mit den Leuten geschieht. Die Reklamation für sich, dass man alles erfolgreich managt, was sie betrifft. Und der Vorwurf an die jeweilig andere Partei, eben dieses könnte sie ausweislich falscher Rezepte und falscher Mittel nicht so gut wie man selbst. Aus diesem Anliegen, die andere Partei als eine zu blamieren, die die guten Zwecke deutscher Politik falsch umsetzt, aus diesem Anliegen ergeben sich im Wahlkampf die sogenannten Sachthemen. Ein Sachthema ist ein Thema, mit dem eine Partei glaubt, die Konkurrenz besonders gut schlecht machen zu können. Und Wahlkampfstrategen entscheiden ja dann auch so, sie sagen, wir werden folgendes Thema in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen, weil daran können wir am besten beweisen, dass die Politik der anderen Regierung nichts taugt. Die stellen sich also selber politmethodisch zu der Frage, mit was können wir denn die Leute am besten von unserer politischen Kompetenz überzeugen, sprich die anderen als erfolglos blamieren. Wie das in diesem Wahlkampf gemacht wird, ist eigentlich ganz interessant, weil auf der einen Seite soll dieser Wahlkampf ja angeblich ein Krisenwahlkampf sein. Auf der anderen Seite ist es ja nun nicht so, dass die Parteien sich ein großes Hickhack in der Frage liefern würden, was jetzt überhaupt das Programm sei, was jetzt sich vorzunehmen ist. Das tun sie schon nebenbei auch noch, das ist aber eigentlich gar nicht der Witz des Wahlkampfs. Krise kommt im Wahlkampf überhaupt bloß vor als schwere Lage, erstens für Deutschland und zweitens für die Politik. Und Einigkeit herrscht darin, dass Krise bewältigen, Deutschland aus der Krise führen, das ist, was die Politik zu leisten hat. Und bei dieser Krisenbewältigung, und das ist eigentlich im Grunde der Hammer an der ganzen Art und Weise, wie da argumentiert wird, bei dieser Krisenbewältigung kommen alle Klassen und Schichten haargenau so vor, wie sie sonst auch vorkommen. Die Banken kommen vor als solche, die man retten muss, damit der Kapitalismus und der Standort weitergeht. Die Unternehmen kommen vor als welche, denen man unter die Arme greifen muss, damit sie wieder wachsen und wir wieder Plusziffern kriegen. Und die Proleten kommen vor, wie sie auch immer vorkommen, nämlich als abhängige Variable von Bankenrettung und Kapitalförderung. Mit der freundlichen Aussicht, wahrscheinlich wird es auf dem Arbeitsmarkt sowieso nach der Wahl erst richtig schlimm. Es ist also gar nicht so, das hat erstmal mit dem Wahlkampf gar nichts zu tun, sondern das kann man dem entnehmen, wie diese Krise überhaupt im Wahlkampf vorkommt. Offenbar können die Politiker, die so über Krisenbewältigung reden, können Sie davon ausgehen, da will ich jetzt nicht drüber streiten, dass eine Frage über diese ganze Krise entweder überhaupt noch nie aufgekommen ist oder gleich von Anfang an abgehakt war, dass diese Krise in irgendeiner Weise gegen das System spricht, was es hier zu fördern und zu organisieren gibt, dass aus der Krise irgendwas folgen würde, bezogen auf eine andere politische Stellung, einen anderen politischen Umgang, was auch immer mit den verschiedenen Abteilungen dieses Wirtschaftssystems. Nein, es ist sogar richtig auffällig, man kann sagen, natürlich sind besondere Maßnahmen nötig in der Krise. Aber für wen die nötig sind, wie die nötig sind und wie da wer als Klasse und Stand bei dieser Krisenbewältigung vorkommt, das ist wirklich Business as usual, das ist haargenau so, wie es in anderen Wahlkämpfen auch war. Und deshalb findet Krisenwahlkampf eigentlich auch gar nicht so statt, dass jetzt über die Krise geredet würde, was da eigentlich passiert, warum da wer wo pleite geht oder was auch immer, sondern Krise kommt im Wahlkampf gleich von dem Standpunkt aus vor, wie sind die Leute von ihr betroffen und was folgt daraus für die Ausübung der Macht. Krise übersetzt sich in allen, auf allen Wahlplakaten und in allen Talkshows in Wachstum und Arbeit. Arbeitslosigkeit, Gefahr weiterer Arbeitslosigkeit wird als das Sorgeobjekt der Politik vorstellig gemacht. Das ist einerseits total billig. Welcher Politiker sagt schon, er hätte ganz gerne ganz viele Leute auf der Straße liegen? Also können sich darin auch schnell alle einig werden. Und zweitens ist es insofern ein wunderschönes Ziel, weil sich in dem die Macher und die Opfer sehr, sehr schnell und ohne Rest einig werden. Die Leute sind betroffen, die Leute sind in allem, was sie überhaupt als Möglichkeit des Lebenserwerbs haben, abhängig. Und die Politiker sind zuständig, aber nur bedingt in der Lage, diese Schwierigkeiten, die die Leute haben, zu wenden. So ungefähr soll man sich das Verhältnis von Politik, Arbeit und Wachstum vorstellen, wenn man sich das anhört, was die Politiker so darüber zu erzählen haben. Das hat natürlich was mit dem Gehalt dieses Ungetüms namens Arbeitslosigkeit zu tun. Die Forderung nach Arbeit ist selbst eine abgrundtief bescheidene Forderung und deswegen auch gesellschaftlich hundertprozentig anerkannt. Sie ist ein Bekenntnis zu einem Dienst, der doch ermöglicht werden muss. Und dieses Standpunkts nimmt sich die Politik gerne an und sagt, ja, wir tun natürlich unbedingt alles dafür, dass er ermöglicht werden muss. Im Namen des Wachstums und der Arbeitsplätze ist Merkel gegen Mindestlöhne. Im Namen des Wachstums und der Arbeitsplätze sagt Gutenberg, dass erstmal mehr Arbeitsplätze verschwinden müssen, bevor wieder welche eingerichtet werden können. Und so fort. Die Lüge an der ganzen Veranstaltung ist allerdings auch nicht zu übersehen. Nehmen soll man diese ganze Problemlage namens Arbeitslosigkeit als so etwas wie eine Wirkung der Krise, die irgendwie, man weiß nicht recht wie, über uns alle gekommen ist. In Wahrheit, und irgendwie kann man das den Berichten und den Diskussionen darüber ja durchaus auch noch entnehmen, in Wirklichkeit sind Entlassungen ein Hebel zur Überwindung der Krise, ein Mittel der Krisenbewältigung und für das Kapital und für den Staat und keineswegs eine bloße Wirkung, mit der sie dann hinterher zu kämpfen haben. Wenn die Politik sich der Krise unter dem Titel Arbeit schaffen annimmt und das als das eigentliche Problem darstellt, was sie zu lösen hätte, dann hat sie das Problem, das die Leute haben, unter der Hand umdefiniert. Wachsende Arbeitslosigkeit ist dann nicht mehr das Problem derer, die ihr Einkommen zu verlieren drohen und die dann ja auch nicht zufällig drohen, in Hartz IV zu fallen, weil der Staat das ja genauso eingerichtet hat, dass das passiert. Sondern wachsende Arbeitslosigkeit ist ein Problem der Politik, ist ein Problem der Maßnahmen und Hebel und Mittel, die die Politik hat, um dieses Übel zu beseitigen, zu bekämpfen. Und an dieser Frage machen die Parteien zwischen sich Unterschiede auf. Da will ich zwei Standpunkte, die dazu geäußert worden sind, mal aufgreifen und dann denen ein bisschen erläutern, wie diese Übersetzung eines Problems, das die Leute haben, in ein Problem der Politik eigentlich geht. Steinmeier hat in relativ früher Zeit des Wahlkampfs erzählt, er habe eine Vision, er wolle innerhalb der nächsten so und so viele Jahre 4 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Für diese Vision ist er gleich heftigst kritisiert worden. Unrealistisch hieß die Aussage. Und er hat sich auch gleich verteidigt und hat gesagt, nee, so wäre das nicht gemeint. Das wäre kein populistisches Wahlversprechen, sondern ein Programm, dessen er sich annehmen will. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ich zitiere die unseres aktuellen Wirtschaftsministers, der hat nämlich in der Bild-Zeitung gesagt, ich möchte mit einem weit verbreiteten Irrglauben aufräumen, das Eingreifen des Staates in ein Unternehmen schützt nicht vor Arbeitsplatzabbau. Die Lüge ist natürlich, das schützt nicht vor Arbeitsplatzabbau, weil in aller Regel ist das Abbauen von Arbeitsplätzen gerade die Art und Weise, wie aus den Staatshilfen dann wieder ein Konkurrenz- und ein Gewinnmittel gemacht wird. Aber das kann man ja mal dahingestellt sein lassen. Beide leisten sich folgende Unverschämtheit an die Adresse ihrer Wähler. Die sagen, ja klar braucht ihr einen Arbeitsplatz. Aber erstens ist doch wohl sonnenklar, Arbeitsplätze gibt es nur als rentable. Arbeitsplätze und Lohn gibt es nur dann, wenn das Kapital mit diesem Arbeitsplatz einen Gewinn macht. Das ist doch gerade jetzt unser aller Problem, dass die Unternehmen keine Gewinne mehr machen. Also muss die Politik ganz viel dafür tun, dass die Wirtschaft wieder wächst. Und für das Wachstum müssen jetzt aber leider erstmal ganz viele über die Klinge springen, weil deren Arbeitsplätze sind ja ausweislich der Krise zurzeit gerade nicht rentabel. So hat man einmal den Zirkel bis zu Ende geführt und am Schluss ist man dann genau dort, wo man ankommen wollte. Man hat die Sorgen und Nöte der Leute aufgegriffen und ihnen nochmal gesagt, gerade weil wir, Merkel hat das mal so ausgedrückt, sie sei Tag und Nacht in Sachen Wachstum unterwegs, gerade weil wir eure Sorgen und Nöte so gut verstehen, gerade weil wir mit den Menschen vor Ort reden und mitkriegen, wie sie betroffen sind, gerade deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, gerade deswegen müssen wir genau das machen, was wir sowieso machen wollen, nämlich die Banken wieder zum Kreditgeben bringen und die Unternehmen wieder weltmarktfähig machen, wieder konkurrenzfähig im Weltmaßstab. Bitte? Indem die Politiker ihn daran erinnern, von was er alles abhängig ist und ihn daran erinnern, dass nur wenn der Staat sich erfolgreich darum kümmert, dass diese Abhängigkeit im Sinne des Systems, in dem er nun einmal lebt, funktioniert, dass er überhaupt nur dann eine Chance hat, mit diesem Interesse was zu werden. Und zweitens, die politische Gewalt auch die einzige Instanz ist, die das kann. Beide Botschaften werden ihm vermittelt. Wer sonst, kannst du ja auch sagen, Wer sonst soll denn dafür sorgen, dass hierzulande Arbeitsplätze zustande kommen? Wer anders als die Staatsgewalt kann das doch gar nicht. Die hat die Macht, die hat die finanziellen Mittel, die hat die Kompetenz, ausweislich entweder Steinmeier oder Merkel, ist ja völlig wurscht. Die ist zuständig dafür, die Regierung so zu machen, dass die Wirtschaft wieder so läuft, dass am letzten Ende diejenigen, die nun einmal von der abhängig sind, dann auch eine Gelegenheit eventuell bekommen, sich wieder so zu betätigen, wie sie sich betätigen müssen und deswegen wollen. Ob der Wähler übrigens mit dieser Auskunft zufrieden ist, ja, das ist seine eigene Entscheidung. Es gibt ja, das hat man jetzt in den Landtagswahlen auch gesehen, ja anscheinend auch eine ganze Menge Wähler inzwischen, die finden, da kann man ja später gerade noch mal ein bisschen drüber diskutieren, die finden das Angebot der Linkspartei in dieser Frage attraktiver. Ich weiß zwar, also ich finde, da kann man die Hand nicht für umdrehen, aber die sehen das offenbar so. Aber verstehst du, die Frage, inwiefern ist der zufriedengestellt, geht insofern ein bisschen an der Sache vorbei. Weil das Resultat dieser Umdrehung ein doppeltes ist. Das ist erstens die Verpflichtung der Leute auf die Instanz, die von der sie abhängig sind und von deren Maßnahmen über sie entscheiden. Das war der Ausgangspunkt, da führt sowieso kein Weg dran vorbei. Das ist zweitens, wenn du so willst, der Realismus des idealistischen Wählers. Der Realismus, der zum Idealismus immer dazugehört. Der sagt ja, wenn es nicht anders geht.
Deswegen muss man vielleicht mit dem Begriff Zufriedenstellung ein bisschen vorsichtig sein.
Ja,
weil der Staat gar nicht die Absicht hat, die Wähler zufriedenzustellen.
So ist es.
Ja. Sondern er hat die Absicht, den Wähler klarzumachen, unter welchen Bedingungen dieses System sein Interesse überhaupt nur vorkommt.
Ja.
Und dann ist er gefragt, inwieweit ihm das einleuchtet, da kommt denn dein letztes Argument zum Tragen.
Das heißt, ich war nochmal, das war auch in seiner Überlegung,
im Sinne von Recht geben, sondern es lief doch alles darauf hinaus, dass die Politik die falsche Übersetzung das nutzen will. Und da war ein Ziel aufgefallen, dass die Politik den Wähler bescheidigt, dieses überhöhte Interesse, das gilt nicht. Es gilt einzig das Interesse des Staates, wie die Nation und seine Wirtschaft voranzukommen haben. Darunter ist auch immer ein wiederartiges idealistisches Interesse des Wählers untergebügelt.
Nein, du fasst nicht. Ich glaube, du bist schon zahlmäßig bei deinem Einstieg in deine Überlegung. Der Idealismus des Wählers, das sagst du einfach so dahin. Sag mir doch mal schnell, worin er besteht. Der Idealismus des Wählers ist, einen Lebensunterhalt kann man ja noch machen, wenn man Geld verdient hat am Arbeitsplatz, also brauche ich doch einen. Jetzt behauptet er, diese Abhängigkeit sei dann noch aber wohl, das ist ein Idealismus. Eine in diesem System, wenn er doch davon abhängig ist, gültige Zwecksetzung, ein Recht von ihm, wo er doch nichts anderes will, als redlich seine Brötchen verdienen, wird er doch wohl ein Recht auf einen Arbeitsplatz haben. Er irrt sich, Arbeitsplätze regeln sich gar nicht nach seinem Recht. Aber wenn er so denkt, dass es dieses Recht gibt, hat er zwei Sachen als Ideal gefasst. Erstens, dass es sein materielles Interesse im Prinzip in dieser Ökonomie als aufgehobenes gibt. Zweitens, indem er es als Recht fasst, dass die da oben für was gut sind, dass das Regieren, gutes Regieren etwas ist, was er braucht, nämlich er braucht, dass die sich um dieses sein geglaubtes Recht kümmern. Das alles ist der Idealismus dieses Menschen. Wenn er so denkt, dann ist er durch Boden bereitet für die politische Agitation, ihm diesen Glauben umzudrehen, nach der billigen und gemeinen Logik. Wenn es dir schon einleuchtend ist, dass bei dir ein Lebensunterhalt nur rauskommt, wenn es einen Arbeitsplatz gibt, sag ich dir als der kompetente Politiker, woran das hängt. Kannst du dir Arbeitsplätze in der Krise vorstellen? Nein. Was brauchst du also? Arbeitsplatz? Nein. Erstmal brauchst du was ganz anderes. Den Weg raus aus der Krise wieder rein ins Wachstum. Wen brauchst du dafür? Mich. Das ist der gekonnte Umdreher, mit dem da operiert wird. Ja? Und dann lässt sich dem Menschen auch noch sagen, dass wenn er das einsieht, er seinen braven Wunsch nach einem Arbeitsplatz erstmal bis 2014, wenn wir wieder so weit sind wie 2007, um diese blöde Kuh von Merkel mal zu zitieren, zurückstellen muss. Dann kann er sagen, die Merkel will ich nicht, von der bin ich jetzt aber enttäuscht. Dann ist er von der Merkel vielleicht enttäuscht. Von dem Idealismus, mit dem er auf Politik setzt, ist der Mann noch lange nicht enttäuscht. Dann kann der Nächste kommen und sagen, bei mir ist 2013 so weit.
Ich weiß nicht, was der Einwand soll. Ich hab doch gesagt, der Wähler hat die Vorstellung, richtig mit der Politik sei das, was er als berechtigtes Interesse da habe. Und das da sagt er, mach ich nicht gerade Bescheid, nein, als berechtigt gilt das, was der Staat an Notwendigkeiten, an ökonomischen Notwendigkeiten viel dazu definiert.
Das stimmt nicht. Dein Interesse ist weiterhin berechtigt, es ist noch nicht erfüllbar. Verstehst du? Das ist doch die Gemeinde. Es wird ihm doch nicht die Berechtigung seines Interesses bestritten. Es wird ihm sein Interesse bestritten. Aber die Berechtigung wird ihm von keinem Politiker bestritten. Es wird ihm nur geteilt, dass sein selbstverständlich in dieser Gesellschaft im Prinzip gültiges, berechtigtes Interesse im Moment leider aufgrund der besonderen Bedingungen der Krise nicht erfüllbar ist. Oder nur unter der Bedingung erfüllbar ist, dass es nicht erfüllt wird. Das ist zwar ein Wahnsinn, das kannst du von mir aus gerne sagen, aber das ändert nichts daran, dass das eben ein bisschen das Blöde an einem berechtigten Interesse ist. Da bleibt immer das Recht übrig und vom Interesse ist nichts mehr zu sehen. Das ist übrigens, dieses Niedermachen des Interesses im Namen seiner prinzipiellen Berechtigung ist im Übrigen dann auf der anderen Seite auch wiederum die Quelle dessen, was ich vorhin erläuterte, am Wähler die Quelle der ständigen Enttäuschung des Wählers mit der Politik. Aber eine, muss ich auch mal sagen, mit der die Politik, mit dieser Enttäuschung kann sie gut leben. Weil diese Enttäuschung hält ja gar nichts anderes fest als eine Abweichung der aktuell gemachten Politik von dem, was einem eigentlich von dem System, in dem man lebt, zustünde. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum die Politiker Wahlen so schätzen. Weil sie nicht ganz zu Unrecht das Hingehen zur Wahl als Maßstab dafür nehmen, wie der Mensch mit dieser Botschaft umgeht. Man fragt sich ja auch, wie kommt es denn dazu, dass so ein Typ wie Gutenberg, der bei Umfragen als beliebtester Politiker rauskommt? Ja, das kommt aus dem. Da ist der aufgeklärte Wähler, der weiß, erstens, Krisenbewältigung muss sein. Zweitens, Krisenbewältigung geht nur als Herstellung rentabler Arbeitsplätze. Drittens, wer kann das am besten? Einer, der sich gut mit der Wirtschaft versteht und gut in sich in der auskennt. Dann ist das der auch der richtige Mann auf dem richtigen Posten. Aber die Übersetzung des eigenen Interesses in eine abhängige Variable dessen, was die Politik für es tut, diese Übersetzung, die muss vorher gelaufen sein, sag ich mal. Die ist der Boden, auf dem überhaupt diese ganze gemeine Umdrehung der Politik funktioniert. Ich wollte noch ein Argument, einen Übergang, hat der Jonas jetzt eigentlich schon kurz vorweggenommen in seinem Beitrag, und ich will ihn noch mal machen, den Übergang, der dann an der Stelle noch fällig ist, damit endlich am Schluss dann tatsächlich das Wahlkreuz steht. Und das ist der Übergang von Kompetenz in Vertrauen. Die Politiker präsentieren sich als unterschiedlich kompetente Figuren bei der Bewältigung der schwierigen Herausforderung, Deutschland aus der Krise zu führen. Was hat eigentlich der Wähler für Kriterien, das zu beurteilen? Das Argument, was ihm präsentiert wird für die Beurteilung, ist ungefähr folgenden Kalibers. Steinmeier. SZ, Frage, dann sagen Sie doch, warum Sie ein guter Kanzler wären. Steinmeier, Doppelpunkt, gute Nerven, Krisenerfahrung, Durchsetzungskraft, Blick nach vorne, Vernunft, Realismus, und zugleich eine Politik, die an langfristigen Zielen orientiert ist, aber immer auch die Wege beschreibt, um sie zu erreichen.
So ein Scheuklappentyp, oder?
Es ist kein Zufall, dass in dieser Begründung, warum der Steinmeier ein guter Kanzler wäre, kein Inhalt vorkommt. Weil der Inhalt ist abgehakt. In dem, es ist doch klar, worum es geht, Leute. Und es ist doch klar, dass eins auf jeden Fall fällig ist, nämlich Leute, die die Fähigkeit besitzen, dieses S, was es jetzt zu bewältigen gibt, nämlich Deutschland aus der Krise, hinzukriegen. Die ganze Verwandlung der Politik in eine Schwierigkeit für Politiker. Davon lebt dieser Übergang zu sagen, die haben jetzt ganz schwere Probleme zu bewältigen und dafür brauchst du einen, der das kann, und das hängt an Eigenschaften wie die eben zitierten, gute Nerven, Krisenerfahrung, Durchsetzungskraft, Fähigkeiten, seinen Willen praktisch durchzusetzen und den gegenüber allen Widrigkeiten zum Erfolg zu führen. In diese Fähigkeit des Politikers, dieses von allen gemeinsam gewollte S, in diese Fähigkeit soll der Wähler Vertrauen haben. Das Argument, wir bestimmen über euer Schicksal, von unserer Machtausübung hängt ab, was aus euch wird. Deswegen gebt uns einen geistig-moralischen Blankoscheck. Deswegen übertragt uns die Zuständigkeit für euer Schicksal, weil wir sind die Einzigen, bei denen es in guten Händen ist. Und für Vertrauen gibt es natürlich auch wieder lauter Argumente, die sind ungefähr so schlecht wie das, was damit begründet werden soll. Vertrauen an der Stelle ist ja ausdrücklich das Abgeben des eigenen Interesses und der eigenen Entscheidung an eine Instanz, über die man nichts zu sagen, auf die man keinerlei Einfluss haben. Vertrauen ist die Bekundung der Bereitschaft, dem anderen Handlungsfreiheit in dem zu lassen, was er macht, und sich damit einverstanden zu erklären. Und die Frage, wer soll in diesem Lande Handlungsfreiheit haben, wem traut ihr erfolgreiches Führen zu? Diese Frage beantwortet sich oft sehr gut damit, dass man sagt, wir haben es doch schon bisher gemacht. Merkel, das wird ihr ja auch von kritischen Wahlbeobachtern vorgeworfen, betreibt ihren Wahlkampf im Wesentlichen mit diesem Argument. Der heißt im politikwissenschaftlichen Deutsch Amtsbonus, dass man schon mal an der Macht war, dass man an der Macht ist, dass man bereits Erfahrungen mit dem Bewältigen der schwierigen Aufgaben hat, die die Politik zu erledigen hat. Das ist der beste Beweis dafür, dass man es auch verdient und dass es einem auch zuzutrauen ist, dass es weitergeht. Das umgekehrte Argument, das konnte man übrigens am Wahlkampf in Amerika studieren, gibt es natürlich dann auch. Gerade die, die an der Macht sind, haben alles vergeigt, die haben alles kaputt gemacht. So ist ja Obama dran gekommen, dass er den Nachweis geführt hat, dass alle Übel, die mit Amerika geschehen, die auf das Konto der Bush-Regierung gehen. Von dem, was die Politik macht oder machen soll, bleibt im Argument Vertrauen wirklich nichts anderes übrig, als das Zutrauen des Wählers einer bestimmten Figur, einer bestimmten Kombination von Figuren, die Leitung der Staatsgeschäfte zu überantworten zu wollen und von dort her deren persönliche oder politische Eigenschaften daraufhin kritisch zu prüfen, ob man denkt, dass sie das hinkriegen. Und insofern ist auch dieser Übergang auf Vertrauen eigentlich der logische und notwendige Schlusspunkt der ganzen Wahlkampfagitation. So sehen die Wahlplakate dann ja auch aus. Wenn es eben um gar nichts anderes als um Bestätigung und Ermächtigung von Herrschaft geht, dann ist eben völlig passend, dass als letztes Wahlargument auch wirklich nur das übrig bleibt, dass die Figuren, die das machen wollen, solche sein müssen, die von ihrem ganzen Charakter und ihrem ganzen Wesen zu dem Amt passen, in das sie hineinwollen. So werden, wenn all diese Übergänge gemacht werden, der Übergang auf Vertrauen ist da, wie gesagt, der notwendig letzte Schluss, so werden dann Wähler und Gewählte handelseinig. Der Wähler hört sich die Angebote, die sachkompetenten Angebote der Wahlkämpfer an in Sachen, wie gedenke ich das Land so zu führen und wie kommt dann dein Interesse eventuell da noch drin vor? Dafür möchte ich vertrauen und das habe ich auch verdient. Und insofern wird damit auch ein Recht des Wählers erfüllt, nämlich ein Recht, das Recht, das er ja tatsächlich dann hat. Er macht nicht einfach blind irgendwo ein Kreuz hin, sondern darf sich eben überzeugen lassen davon, dass er seine kostbare Stimme auch wirklich für gute Herrschaft hergegeben hat und nicht für eine, die es gar nicht hinkriegt. Ich hatte ja vorhin angekündigt, dass ich noch ein Fazit machen wollte, in der Frage, was lernt man jetzt eigentlich von dieser ganzen Veranstaltung über die Demokratie? Ihr müsst mal sagen, ob ich das jetzt noch machen soll oder ob ihr lieber erst in die Diskussion einsteigen wollt, aber es ist ja schon, Zeit ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Sonst schiebe ich das eben noch kurz hinterher. Ich will nochmal an ein Argument erinnern, was ich im dritten Teil gesagt habe und was so ein bisschen, glaube ich, auch die Schwierigkeit in der Diskussion eben ausgemacht hat. Ich habe versucht zu erläutern, wofür und wie eigentlich die Unzufriedenheit der Leute mit der Politik für das Vertrauen in sie instrumentalisiert wird. Das Instrumentalisieren der Unzufriedenheit für die Herrschaft geht über den in Anführungsstrichen Nachweis der Politik, dass nur der der sein Schicksal vertrauensvoll in die Hände, bereit ist, sein Schicksal vertrauensvoll in die Hände der Herrschaft zu legen und kritisch zu prüfen, wer das dann machen soll, auch erwarten kann, dass die Politik auch ihre Dienstleistung an seinem Interesse erbringt. Das ist die Umdrehung, die da passiert und die Art und Weise, wie dann einerseits das Wahlergebnis zustande kommt und andererseits der Wähler als solcher einerseits zu seinem Recht kommt und gleichzeitig ein immer unzufriedener mit dem Ergebnis bleibt. Was lernt man eigentlich damit aus der Wahl über die Demokratie als Herrschaftsform? Da kann man ja mal so anfangen, wie das im Grundgesetz steht. Da sagt man, da heißt es ja, dass es die Demokratie auszeichnen würde, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Und wenn man sich die Wahl und das Ergebnis der Wahl mal anschaut, dann muss man sagen, das stimmt. Genau so, wie in der Wahl praktisch durchexerziert, gibt es das, was Volkssouveränität heißt. Das ist der ganze Inhalt und die ganze Sache, die mit dem Wort Volkssouveränität bezeichnet wird. In welcher Eigenschaft ist denn der Bürger als Wähler gefragt? Ja, in der Eigenschaft, in der er mit allen anderen Leuten im Lande gleich ist und frei ist, eben als Mitglied dieses Volkes. Das ist ja eine Bestimmung an den Leuten, in der von allem, was sie jeweils sind, Student, Arbeiter, Kapitalist, Mittelständler, Koch, was weiß ich, abgesehen ist, in der abgesehen ist von den Gegensätzen, in denen sie stehen, mit all den anderen, die da ebenfalls zur Wahl aufgerufen sind. Alle diese gegensätzlichen Charaktere, die sich im praktischen Leben dauernd unangenehm in die Quere kommen, sind aufgerufen als Mitglied eines Kollektivs, um die Herrschaft über dieses Kollektiv zu bestellen. Dieses Kollektiv ist der Sache nach erstmal total negativ bestimmt. Das Einzige, was die Leute wirklich eint, ist die Tatsache, dass sie der gleichen Herrschaft unterworfen sind. Nur das macht sie zum Mitglied des Volks. Es ist keine positive Bestimmung dessen, was sie tun, sondern das ist eine negative Bestimmung des Verhältnisses der Herrschaft zu ihnen. Sie sind Objekt einer deutschen, in diesem Fall Herrschaft, und insofern Mitglied des deutschen Volkes. Dieses negativ bestimmte Verhältnis wird in der Wahl allen Ernstes positiv gewandt. Allen Ernstes sind die Leute aufgefordert, sich als das zu betätigen, was sie im Privatleben eben gerade ständig nicht sind, nämlich Mitglied eines organisierten, sich selbst irgendwie geordneten Kollektivs, sondern Mitglied einer Gemeinschaft, in der von den besonderen Verhältnissen, in denen sie stehen, abgesehen ist. Im ersten Teil habe ich versucht zu zeigen, dass, wenn man sagt, in der Wahl betätigt sich der Volkswille, im Grunde genommen dieser Satz ein bisschen gemogelt ist. Sich betätigen kann der Volkswille nämlich von sich aus gar nicht. Der existiert gar nicht als handlungsfähiges Subjekt. Die Willensäußerung des Volkes ist eine von oben organisierte, dem Volk als seine Handlung zugewiesene. Durch die Tat der Herrschaft wird das Volk als solches tätig. Und dafür sorgt übrigens die Wahl und der Wahlkampf praktisch, ist es egal, was sich die Leute dazu noch alles denken und einbilden. Es ist also eine Tat der Herrschaft und nicht eine Tat des Volkes, wie es in manchen Sozialkundebüchern noch so gerne dargestellt wird. Es ist also eine Tat der Herrschaft, sich so zu organisieren, dass sie sagt, bei uns wird die Besetzung der höchsten Ämter von der Zustimmung des Volkes abhängig gemacht. Und insofern ist dieses Volk, was da tätig wird, ein sehr seltsamer Souverän. Er tritt ins Dasein als Akt der Herrschaft, indem er souverän ist, nur dann und dort in Erscheinung, wie die Verfassung es vorschreibt, und wieder zurück in seine dienende Rolle, wenn der wirkliche Souverän wieder das Regieren antritt. Andererseits muss man sagen, ist dieser Souverän aber in der Tat der Herrschaft dann wiederum sehr lebendig, weil das ist ja dann die ganze Kunst des Regierens, dass sie sich immerzu auf die abstrakte Tat dieses Souveräns beruft und berufen kann und daraus ihre Berechtigung bezieht, nicht dass dieser oder jener oder folgender für oder gegen sie ist, sondern eben alle in ihrer Eigenschaft als Bürger des Landes und nicht in ihrer Besonderheit als Arbeiter, Angestellter, Mieter oder was auch immer. Und insofern ist die Wahl tatsächlich die Aktivität, in der sich das Kollektiv der Beherrschten mit seiner Herrschaft zusammenschließt. Der Gehorchende wird von der Schmach befreit, Sklave zu sein. Wer wählen darf, ist frei in dem Sinne, dass er keiner Obrigkeit gehorchen muss, die nicht die Zustimmung der Mehrheit der Bürger bekommen hat. So ist er anerkannt in dieser Gesellschaft als ihr Mitglied, als ihr berechtigtes Mitglied. Und dieses Bewusstsein der Anerkennung als berechtigtes Mitglied dieses Gemeinwesens, um daran zu erinnern, ist der eigentliche Gehalt dieser Vorstellung, ich als Student, ich als Arbeiter. Jemand, der sagt, mir als Arbeiter steht doch Folgendes zu, der denkt sich gar nicht bloß einfach als Arbeiter, sondern er denkt sich immer gleich mit als Mitglied eben dieser Gemeinschaft namens Volk, als Mitglied dieser positiven Gemeinschaft der gleichen Herrschaft Unterstellten. Und von diesem Standpunkt aus bekommt überhaupt sein Interesse den Berechtigungstitel. Nur von diesem Standpunkt aus bekommt sein Interesse überhaupt die positive Zuweisung, mir steht doch was zu. Als Arbeiter muss man mal sagen, steht ihm überhaupt nichts zu. Aber als Identität von Arbeiter als Staatsbürger, als einer, der in dieser Gesellschaft Rechte hat, einen Kündigungsschutz, eine Tarifautonomie, eine Sozialversicherung und was auch immer, als solcher ist er anerkannt und als solcher hat er Rechte und als solcher beurteilt er dann auch seine Herrschaft nach den Maßstäben, die ich sie eben erläutert habe. Die gewählte Obrigkeit ihrerseits hat auch was von diesem Akt. Sie gründet nämlich ihre Gewalt, sie gründet ihre Herrschaft nicht nur auf Gewalt, sondern allen Ernstes auf die Zustimmung derjenigen, die ihr gehorchen. Und mit dieser Zustimmung verbittet sie sich jede Einmischung in die Staatsgeschäfte von Seiten der Bürger. Sie ist gewählt und muss deswegen auf kein besonderes Interesse Rücksicht nehmen, weil sie ja der Repräsentant aller Interessen ist. Übrigens, der Repräsentant aller Interessen, das ist eben, wie ich eben schon zu erläutern versuchte, dass der kleine Schwindel. Es ist nämlich gar nicht aller Interessen, sondern streng genommen kein Interesse, außer eben dem, Mitglied, berechtigtes Mitglied dieser Gemeinschaft zu sein und sein zu wollen. Und insofern ist eine demokratisch korrekt gewählte Regierung tatsächlich im Besitz einer totalen Ermächtigung. Wenn sie herrscht, dann geht sie nicht nur berechtigterweise über die Interessen derer hinweg, die sie nicht gewählt haben, sondern auch über die Interessen der siegreichen Wählermehrheit. Sie waltet ihres Amtes und exekutiert das, was hierzulande Allgemeinwohl heißt, und damit ist auch sofort klar, dieses Allgemeinwohl ist nie und nimmer die Summe der Interessen, also irgendwie ein ideeller Durchschnitt von all dem, was die verschiedenen und gegensätzlichen Interessen wollen, sondern dieses Allgemeinwohl ist der Gesamtzweck des Ladens, für den die jeweiligen Interessen im Land ihre Dienste erbringen und von dem sie ihren Nutzen haben oder ihren Schaden, je nachdem. Und das ist auch der Grund, warum Staatsmänner die Leistung der freien Wahl schätzen, weil sie eben diese prinzipielle Übereinstimmung der unterworfenen Staatsbürger mit der Herrschaft tatsächlich dokumentiert. Und die Umdrehung, von der vorhin so viel über die Rede war, die findet eben in der Wahl tatsächlich statt. Im Normalfall des bürgerlichen Daseins ist es so, dass der Bürger die Sache so sieht und praktiziert, die verschiedensten staatlichen Maßnahmen sind Bedingungen für mein Zurechtkommen in meiner jeweiligen gesellschaftlichen Lage. In der Wahl stellt sich die Sache haargenau umgekehrt dar. Da kommt es eben tatsächlich darauf an, dass es eine Regierung gibt, die sich um alles kümmert, und das einzelne Interesse kommt davor als ein vielleicht, eventuell, möglicherweise zu berücksichtigendes, aber auch von keiner der beiden Seiten als Kriterium für das, was da in der Wahl entschieden wird. Es ist also ziemlich klar, was die Herrschenden vom Wählen haben. Wenn vorhin in dem Beitrag gesagt, wenn ich angefangen habe, mein Referat mit der Behauptung, Wählen ist verkehrt, dann dürfte das vielleicht auch klar geworden sein, warum. Verkehrt allerdings nicht erst damit, dass man wählt, sondern verkehrt im Wesentlichen wegen der in der Wahl unterstellten und abgerufenen Gewohnheit, sich das eigene Interesse immer nur als abhängige Variable einer Herrschaft vorstellen zu können, die dann schon das Wesentliche im Land richtet. So, jetzt bin ich durch und wir können noch ein bisschen diskutieren. Zeit ist jedenfalls.
Wollen wir eine Ergänzung machen?
Ja.
Was zu dem Schluss, den du genannt hast, diese dokumentierte Übereinstimmung zwischen Herrschern und Beherrschten, gibt es übrigens auch noch, vielleicht sogar als allerletztes Argument der Wähler zum Wählen. Mhm. Dann heißt es nämlich, hierzulande darf man wählen. Mhm. Das ist nochmal insofern ganz witzig, als der Wähler, der sagt, hierzulande darf man wählen, eigentlich das, was du in deinem zweiten Teil entwickelt hast, die Inhaltslosigkeit der Wahlstimme selber hier als Argument fürs Wählen bringt. Und sozusagen methodisch komplementär als Wähler das unterstreicht, was der ganze Zweck der Wahl für die Herrscher ist, Zustimmung zu haben. Übrigens, auch das nochmal vielleicht, deswegen ist es ja auch sachlich völlig logisch und konsequent, dass es hier die Wahlfreiheit gibt.
Ja.
Man darf wählen. Es ist nicht so, ich glaube in Belgien ist es, ne? Da hat Wahlpflicht. Das wäre in der Tat bezogen auf den Zweck, ich will als Herrscher den Grad der Zustimmung meines Volkes abtesten. Völlig konträr zu sagen, jetzt verpflichte ich sie aber zu wählen. Wie das neulich ein Landtagsabgeordneter gemacht hat, in Sachsen, der sauer war über die geringe Wahlbeteiligung.
Ich weiß nicht, ob deine Frage von vorhin beantwortet ist oder ob ich da noch mehr zu sagen soll.
Eigentlich hast du sie den letzten Teil beantwortet. Das Interesse schon gleich als funktionell auf das Funktionieren von den ganzen Laden, überhaupt nur geäußert werden.
Ja.
Wenn wir überhaupt noch so vorkommen, dann kann man auch wirklich sagen, also, dann bräuchte man sich auch sehen, dass 40% eine andere Partei gewählt haben. Übrigens ein schönes Beispiel dafür ist es das Argument, ich als Sie hätte gern weniger Recht und Ordnung im Wahlkampf nicht vorkommen. Ich wähle auch eine Gruppe, die ein Interesse äußert.
Das ist zwar der Sache nach Geschichtsklitterung, aber als Argument immer sehr aufschlussreich, dass in den Sozialkundebüchern immer gesagt wird, die Weimarer Republik sei daran zugrunde gegangen, dass im Parlament zu viele Parteien waren. Und da wird immer gesagt, ja, da hatten die Parteien einen großen Mangel, die haben tatsächlich Interessen repräsentiert, so geht auch kein Staat. dass man da einfach die Interessen, wie sie gehen und stehen, die Bauern, die Arbeiter, die Unternehmer einfach als Interessenverbände in einen Raum setzt, dann, das ist doch vollkommen klar, dass sie sich nur wechselseitig die Köpfe einschlagen. Da kann ja gar kein allgemeiner Wille und kein vernünftiges Herrschen bei rauskommen. Das ist zwar nicht die Wahrheit über die Sache, aber gibt also Auskunft darüber, wie solche Leute, woran solche Leute die Leistung der Demokratie messen, eben gerade an der Qualität, eine Herrschaft hinzukriegen, die jenseits und getrennt von den Interessen, die sie selber etabliert und einrichtet, dafür sorgt, dass der ganze Laden erstens nicht auseinanderfliegt und zweitens auch noch erfolgreich ökonomisch und politisch zu Werke geht.